Heute zu Gast zwei neue Medienunternehmer aus Deutschland. Und zwar zunächst Benjamin Friedrich, Gründer von Katapult. Und danach mein alter Freund, Star-Podcaster, Gründer von Mitvergnügen, mittlerweile auch Autor, Matze Hielscher.
Wir haben zusammen mit denen, das ist ja ein Buchverlag, einen Bestseller produziert. Dann haben wir uns nicht geeinigt auf die Konditionen für das zweite Buch. Da wollte ich dann mehr, als sie wollten. Wir haben uns dann also getrennt, sind zu einem anderen Buchverlag gegangen. Die dann gesagt, okay, also das, was ihr da an Kultur geschaffen habt, euer Katapultmagazin, das können wir auch kopieren, wir können das einfach so machen. Und haben dann sozusagen wirklich einen Buchklon
also gemacht. Mit euren Layout, mit euren Designs, Visualisierung.
Das gesamte Format, der Titel Buch hieß 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern. Und sie haben dann den kreativen Titel gewählt, 100 Karten, die deine Sicht auf Deutschland verändern.
Okay, oha.
Also ich glaube, die haben sich sehr, sehr mächtig wahrgenommen und haben gedacht, das geht irgendwie durch. Bestseller ist ihnen scheißegal, ob wir das gut oder schlecht finden. Und daraus haben wir natürlich eine riesengroße Medienkampagne gemacht. Und dann haben die erstmal verstanden, was soziale Medien eigentlich anrichten können.
Let's go! Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Wer uns ein bisschen kennt, der weiß, wir versuchen rund um OMR ein Medienunternehmen aufzubauen. Und entsprechend neugierig, wenn ich irgendwo Leute treffe, die das auch probieren, in anderen Bereichen vielleicht. Und ich weiß, dass auch ganz vielen meiner Kolleginnen und Kollegen hier genauso geht. Deswegen war es echt cool, als Benjamin Friedrich vor kurzem da war. Der sitzt in Greifswald und hat von dort mittlerweile, kann man das glaube ich sagen, eine nationale neue Medien erschaffen. Katapult heißt die, sehr infografiklastig, sehr visuell, entsprechend natürlich gemacht für Social Media, Instagram und Co. Und es geht darum, Nachrichten und Fakten anderer Form darzureichen und damit auch echt mittlerweile relevantes Geld zu verdienen. Ich kann es gleich erzählen. Sehr ungewöhnlicher, streitlustiger, aggressiver Typ, aber am Ende sympathisch und das Herz am rechten Fleck. Finde ich, ist wirklich bereichernd mal zu hören, was Benjamin da macht. Und dazu kommen wir gleich. Und danach ein ganz alter Freund von mir, der schon vor anderthalb Jahren hier im Podcast zu Gast war, mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr vielen im Podcast-Bereich bekannt, aufgrund seines Podcasts Hotel Matze, einer der Star-Podcasts in Deutschland als Interviewformat. Er hat nebenher noch mit seinem Partner die Genügen, so ein Stadtmagazin aufgebaut, auch das schon seit einigen Jahren. Und da war es einfach mal Zeit wieder für ein Update. Wie geht's den Kollegen? Wie geht's Hotel Matze? Was macht er da gerade so? Er hat ein Buch geschrieben, das kann ich schon verraten. Also Podcaster schreiben jetzt Bücher, wieso, weshalb, warum, was macht, wenn er nicht mit irgendwelchen Prominenten im Hotel Matze spricht, das kommt gleich. Und jetzt in dem Sinne direkt rein ins erste Gespräch mit Benjamin Friedrich. Moin Benjamin.
Schönen guten Tag.
Du machst Katapult, also Katapult Magazin.
Magazin. Und das hat sich ganz gut entwickelt.
Kann man sagen, aber nicht nur Magazin, sondern ist ja auch wie so digital, irgendwie auf allen Plattformen, Website, Accounts, alles, was dazugehört.
Wir versuchen alles umzusetzen, wo wir Ideen für haben. Wir haben jetzt einen eigenen Buchverlag. Wir versuchen die englische Variante von unserem Magazin jetzt zu starten. Genau, wir machen alles, wo wir Bock drauf haben. Das ist eigentlich das Schöne daran, dass wir so unabhängig sind, dass wir eigentlich alles machen dürfen.
Und inhaltlich macht ihr durchaus auch, sagen wir mal, politisches, aktuelles. Bei euch heißt es, glaube ich, sozialwissenschaftliches.
Genau, so ist das mal gestartet worden. Wir haben eigentlich gesehen, dass die Sozialwissenschaft, also alle Wissenschaft, die nicht mit Natur zu tun haben, die nicht mit Naturwissenschaft zu tun haben, diese ganzen Wissenschaften, die beobachten wir, also die Politikwissenschaft, Wissenschaft, die Wirtschaftswissenschaft. Und wenn dort neue Studien rauskommen, dann kriegen wir von den Wissenschaftlern relativ viele Daten und Excel-Tabellen und Datensätze insgesamt geschickt. Und die sind natürlich erstmal unfassbar hässlich. Die kann keiner lesen, nur Leute, die das auch studiert haben oder die statistischen Fachbegriffe kennen. Und wir packen das dann in einfache Karten und Grafiken, um Leuten, die nicht studiert haben, das irgendwie näher zu bringen.
Also man muss auch sagen, ihr seid total visuell. Also es gibt schon auch geschriebene Artikel bei euch, aber eigentlich lebt ihr sehr visuell.
Genau. Zu allen anderen Medien wahrscheinlich. Wir nutzen gar keine Bilder und Fotos, sondern nur Grafiken und Karten. Aber es gibt natürlich auch Artikel, die dann die Studien, die die Wissenschaftler dort angefertigt haben, erklären, in einfacher Sprache. Also wir machen auch einen Übersetzungsdienst von dem wissenschaftlichen Deutsch zu einem einfachen Deutsch. Das hört sich ja so einfach an, ist aber meiner Meinung nach schwerer als eine Sprache, also unterschiedliche Sprachen zu übersetzen, weil man da den Wissenschaftler auch immer noch mitnehmen muss und der eventuell gar nicht zufrieden ist mit der einfachen Sprache. Scheiße, wir verlieren an Präzision in der Sprache, weil ihr das so runtergebrochen habt in einfache Sprache. Also das ist ein großer Job und dann eben aber auch Karten und Grafiken. Das kann ziemlich bunt sein, das wollen wir zumindest, dass es bunt ist.
Am Ende Wissenschaft für die Massen und aus diesen sozialwissenschaftlichen Bereichen. Und Massen heißt, ihr erreicht wirklich jetzt schon eine Menge Leute. Also ich habe gerade darüber gesprochen, bei Instagram, im deutschen Instagram 250.000, im englischsprachigen Instagram ist es noch größer, sagtest du gerade?
Nee, ist nicht größer. Wir haben es erst vor ein paar Wochen gestartet. Wir sehen nur, dass die Wachstumsraten da enorm groß sind.
Und Facebook ähnlich groß?
Ja, auch 240, 50, irgend sowas.
Okay, ja. Und das ist ja alles unabhängig finanziert, also du bist der Gründer. Wann hast du angefangen?
Also angefangen 2014 entstanden, Ende 2014, 2015 habe ich gegründet, dann alleine, weil ich der Meinung war, dass die damals dabei waren, zu wenig gemacht hatten. Und dann hat sich erst so ein richtiges Team gebildet, ein Jahr online und dann nach dem ersten Jahr online haben wir gedruckt. Magazin, das ist das Kuriose an dem ganzen Gerät. Damit haben wir erst so richtig Geld verdient. Wir haben, also nur online hat nicht funktioniert. Im Zusammenhang online und gedruckt, das hat am Ende gut funktioniert.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird, ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Sag mal kurz was zu deinem Hintergrund. Du bist selber wahrscheinlich irgendwie ausgebildet worden.
Genau, ich bin Politologe. Bis zum Bachelor auch noch Historiker, aber das ist ja dann die kleinere Ausbildung. Habe auch mal ein Jahr europäisches Recht in Frankreich studiert.
Die
pausiere ich gerade, wenn man es nett ausdrücken möchte. Ich habe mal gleichzeitig mit Katapult übrigens, Katapult ist gestartet, da gab es am Anfang eine Förderung vom Bundeswirtschaftsministerium, Exist heißt die. Und gleichzeitig habe ich auch einen Antrag für meine Dissertation gestellt und ich dachte so, die Wahrscheinlichkeit, dass beide funktionieren, ist sehr, sehr gering. Also ich habe diese beiden Anträge gestellt und dachte, eine von beiden wird vielleicht durchkommen oder vielleicht gar keine. Am Ende sind beide durchgekommen. Ich musste dann die Doktorarbeit anfangen und aber auch Katapult machen und Katapult war natürlich viel interessanter. Also das war das interessantere Projekt. Da habe ich mich viel mehr reingehangen. Ich habe trotzdem versucht, die andere Sache zu machen und bin da vielleicht zu einem Drittel gekommen. Was ich da gemacht habe, ist ziemlich schlecht, also für wissenschaftlichen Standard. Und ich habe jetzt offiziell mit meinem Professor verabredet, dass wir das pausieren. Und wenn ich mal irgendwann eine Auszeit brauche von Katapult oder was anderes machen will, dann kann ich da weitermachen. Wahrscheinlich ist dann aber alles schon gar nicht mehr aktuell.
Wie viele Menschen arbeiten bei Katapult?
Zurzeit 34.
Und aber alle in Vollzeit? Ne?
Ja.
Wirklich? Aber
vielleicht, warte mal, vielleicht so 3, 4 zu 30 Stunden und dann, ich glaube, so noch halbtags.
Okay, aber schon sehr, sehr vollzeitlastig. Dann
total, das ist unser Ziel. Wenn wir Ausschreibungen machen, ist das schon in der Ausschreibung mit drin, dass wir die Vollzeit haben wollen. Weil wir da irgendwie, wir wollen da jetzt auch stramm nach vorne und ich will da jetzt und dann nicht so richtig Bescheid weiß. Und man muss morgens immer erklären, was wir gestern noch besprochen haben. Das nervt so ein bisschen, finde ich. Und deshalb möchte ich, dass eigentlich alle den ganzen Tag immer da sind. Weil wir dann erst so richtig so ein Team werden und das richtig funktioniert. So ein paar Ausnahmen gibt es ja immer, auch zwei Köche und eine Köchin ist zum Beispiel halbtags und das stört natürlich nicht. Die können sich da gut absprechen. Und
ihr lebt aber im Kern von den, sagen wir mal, Print-Erlösen.
Also ganz grob geschätzt würde ich 70-80% sagen, sind unsere Abonnenten. Auch ein schönes Geschäft, weil...
Ja, erscheint viermal im Jahr, ne?
Viermal im Jahr und wir rechnen das einmal im Jahr ab und das ist eine nette Sache, wenn man das vorhersehen kann. Man weiß ganz genau, welches Geld dort zu einem bestimmten Zeitpunkt viermal im Jahr
kommt. Wie viele Abonnenten gibt es?
Bei 60.500 für das gedruckte Magazin. Und ich glaube, Anfang diesen Jahres hatten wir 25.000.
Wow, also richtig euch verdoppelt.
Ist richtig heftig gewachsen und mit der das Personal genauso. Ne? Wir hatten Anfang des, ich glaube, 15 Mitarbeiter. Das heißt, auch große Gefahr derzeit. Wir haben zurzeit mehr neue als alte. Hört sich erstmal cool an, wenn man so doll wächst. Ne? Und das ging auch nicht anders. Wir mussten eigentlich auch personell wachsen. Aber es ist auch riesen Stress, alle einzuarbeiten. Ein paar Leute passen vielleicht doch nicht 100 pro.
Wo kommen denn die ganzen neuen Abonnenten alle her? Also wie hast du die alle gewonnen? Durch Corona reingetrieben in Medien oder wo kommt das her?
Es gibt eine große Corona-Aktion, die wir gemacht haben, die sehr gut funktioniert hat. Die war auch ein bisschen gefährlich. Wir haben im März, als Corona das erste Mal so richtig losging, gesagt, okay, wir verschenken jetzt Abos an alle, die von Corona irgendwie arbeitstechnisch betroffen sind, die ihren Job verloren haben, die nur noch halbtags arbeiten und ihre Kinder nicht mehr irgendwie finanzieren können. Also die Leute sollen selber entscheiden, wenn sie hart betroffen sind, sollen sich bei uns melden und sie kriegen dann ein kostenloses Abo. Gleichzeitig in dieser Kommunikation haben wir aber auch gesagt, Leute, die noch nicht ihren Job verloren haben und noch Geld haben, die sollen bitte ein Abo abschließen, damit wir das System überhaupt, weil Katapult hat ja selbst Geld gedruckt und kann das dann so rausgeben, sondern es muss gegenfinanziert werden durch andere, die das normale Abo abschließen. Und das haben wir uns überlegt. Und dann sitzt man da und denkt, naja, das könnte komplett explodieren in die falsche Richtung, ne, dass sich da, dass alle was mitnehmen, jemand das bezahlte Abo abschließt. Und da haben wir aber Glück mit unseren Lesern, die sind wahrscheinlich sehr moralisch oder die sind, sind faire Leute, ja. Und wir haben am Ende 3.000 Abos verschenkt und 7.500 verkauft. Und das ist so. Also rein wirtschaftlich gerechnet sind dann die 3.000 für uns scheißegal. Das war eine riesengroße Abo-Aktion. An einem verlängerten Wochenende 7.500 Abos.
Und wen habt ihr da angeschrieben?
Bitte?
Wen habt ihr da angeschrieben? Also aus welcher Masse wurden die gewonnen?
Das meiste soziale Medien. Also ne, das sind unsere Flaggschiffe. Wir haben auch die Abonnenten für das gedruckte Magazin aus den sozialen Medien gewonnen. Wir hatten ja vorhin die Größe der Medien besprochen. Die sind groß, selbst für ein Medienunternehmen. Die haben ja eigentlich alles... Ein Unternehmen muss in den sozialen Medien groß sein, sonst hat es irgendwie versagt. Und wir eilen uns da so an die großen, ja, an die Süddeutsche, an die Zeit. Das ist alles nicht mehr weit weg. Wir wachsen deutlich schneller als die. Für uns ist
auf
das
Insta
erreichbar.
Vor allen Dingen?
Genau, auf Insta.
Was ist noch wichtig, Twitter?
Wir starten jetzt TikTok. Viele denken zur Zeit, es war aber bei Instagram auch am Anfang so. Das ist kein Medium für Medien, für Zeitungen, für Magazine. Das war bei Instagram am Anfang auch so. Da dachten alle, ja, die Leute fotografieren da ihre Körper oder ihr Essen. Das war ganz am Anfang. Instagram ist so das Klischee oder vielleicht stimmte das auch. Und die Medien haben dann gesagt, nee, wir bleiben schön bei Facebook, wir brauchen das nicht. Irgendwann sind die Ersten hingegangen und haben gemerkt, naja, man kann seine journalistische Botschaft auch in quadratischen Kasten raufmalen. Dann ist das gar nicht so anders als ein Artikel oder zumindest ein Teaser von einem Artikel. Und das Gleiche ist, meiner Meinung nach funktioniert das gleiche Prinzip gerade mit TikTok. Alle sagen, da können wir nicht hin. Die Leute machen da Quatsch, die machen irgendwas. Und man sieht jetzt aber schon so ein paar, also ab und zu sieht man, dass da doch auch hochpolitische Sachen passieren. Und dass man natürlich auch journalistische Inhalte an dieses Medium anpassen kann.
Was kostet euch ein Abo?
Das normal, also das 19,90 im Jahr. Und das geht hoch bis 180, je nachdem, welches Paket man da wählt.
Also das heißt, wenn ich Mathematik kurz anwende, 60.000 Abonnenten hast du gesagt, irgendwie 20 Euro. Das heißt, du machst so 1,2 Euro Umsatz im Jahr mit den Abonnenten.
Wenn alle Basisabonnenten hätten, da sind aber viele, die ein Kombi nehmen, dann haben die noch so ein, wir haben so einen Knicker, da ist so ein Magazin und Poster in einem, das faltet man so lange auf, kann immer lesen und wenn es ganz aufgefaltet ist, dann ist das ein Poster, zum Beispiel irgendwie alle Waldgebiete, Schweiz. Das kann man als Erweiterung nehmen. Dann gibt es noch so ein paar andere Sachen. Also ist ein bisschen höher als das, was du gesagt hast, aber die Rechnung stimmt so grob, ja.
Okay, und das ist, sagst du auch, euer Kernerlösstrom und daneben gibt es dann noch ein bisschen Merchandise und Verkauf von Das ist alles nicht so, also 80% eures Umsatzes. Dann.
Genau, wir peilen dieses Jahr so einen Umsatz von 2,5 Millionen Euro an und hatten im letzten Jahr eine Million.
Wow, wow. Und das, die Firma gehört dir?
Genau.
Zu 100%?
Genau.
Glückwunsch, das ist eine mega geile Medienmarke.
Finde ich auch. Ist ein gemeinnütziges Unternehmen, also eine GmbH jetzt neuerdings. Wir waren bis vor kurzem UG noch, also ich habe mit 3.000 Euro mal gegründet, weil ich nicht mehr hatte. Und irgendwann wird es ja aus sich selbst heraus, wenn da Gewinne entstehen, automatisch eine GmbH. Und in unserem Fall, wenn das, also wenn dieses G, dieses gemeinnützig dort vor der GmbH steht, dann darf man sich als Privatperson oder als Anteilseigner keine Gewinne ausschütten, sondern die Gewinne müssen immer wieder für den gemeinnützigen Zweck ausgegeben werden. Das heißt, das Einzige ist, wenn man jetzt auf meine Person irgendwie guckt, ich kann mir sehr hohes Gehalt auszahlen, aber da kommt ein anderer Mechanismus, der da zwischengerätscht. Wir haben ein Einheitsgehalt bei Katapult.
Alle ich glaube, verdienen 2.500 Euro für alle oder sowas.
Ne? 3.000 sind wir jetzt. Das wächst mit den Abos. Ob ich oder Entwickler oder Redakteure, Köche, alle verdienen diese 3.000 Euro. Und wenn wir neue Abos hinzugewinnen, immer pro 5.000 Abos bekommen wir immer 250 Euro pro Monat, also 3.000 Euro pro Jahr dazu. Okay. Wir mussten, weil wir viel schneller jetzt gewachsen sind, also personell, als wir dachten. Und da muss man irgendwann aufpassen, weil sich das ja potenziert. Also diese Rechnung, irgendwann nimmt das andere Ausmaße an. Jetzt mussten wir das erste Mal sagen, hey, wir gucken erstmal, ob das Konto stabil bleibt. Und dann machen wir die Erhöhung. Keiner ausfallen demnächst, weil das halt zu viele Leute sind jetzt. Ne? Am Anfang, als wir so 5 bis 10 waren, da war das alles überschaubar. Ne? Wenn man dann allen Gehaltserhöhungen gibt, dann weiß man, was ungefähr kommt. Aber bei 34, und wir werden noch sicher stark wachsen die nächsten Monate,
dass wir stark wachsen werden?
Es gibt keine Anzeichen, warum das Wachstum gerade beendet sein sollte. Wir wachsen jetzt schon seit immer, aber es ist ja auch einfach, wenn man sich neu gründet, dann muss man ja, sonst ist man wieder weg. Aber wir haben in diesem sehr sicheren und wichtigen Bereich der Abos ein sehr stabiles, exponentielles Wachstum. Und ich würde mich gar nicht ärgern, wenn das jetzt nicht mehr exponentiell ist, aber es fühlt sich alles sehr stabil an.
Aber wo kommen die Corona-Aktion beschrieben und aus sozialen Medien, sagst du so lapidar? Aber ich meine, es wäre ja, also ich meine, da gibt es tausende von großen, bekannten Medienmarken, die es auch versuchen. Und ich glaube, weiß nicht, die Bild, ja. Also nicht, dass das jetzt irgendwie näher an euch dran wäre, aber die hat, glaube ich, Zahlen Abonnenten, das ist jetzt noch nicht mehr, wenn man überlegt, wie groß die sind und was das für, das ist jetzt ja nicht irgendwie, also so weit weg eigentlich schon fast.
Das Faktor
10, okay, das, aber 8 oder so. Aber.
Das Komische ist, diese anderen Medien melden sich immer häufig, fragen genau diese Frage und wollen irgendwie Beratung. Wir müssen jedes Mal sagen, wir haben auch keine Ahnung. Also wir haben das gemacht und wir machen das so, wie wir das von Anfang an uns.
Wie machst du denn die Abwicklung? Also, wenn man wissen, die Conversion, also man sieht das bei Social Media, geht auf die Webseite, klickt auf den Button, abschließen und dann kann man da sofort irgendwie mit seinem, weiß ich nicht, PayPal und alles immer sofort bezahlen.
So ähnlich, ja. Also, ich glaube, also, was man erklären muss, wir machen einen großen Sprung, wir lassen eigentlich das Internet fast aus. Wenn man jetzt diese drei mal irgendwie als drei Stufen vorstellt. Wir haben gedrucktes Magazin als Wissensvermittlung, wir haben das Internet und dann als irgendwie spezielle Art des Internets die sozialen Medien. Wenn das so drei Schritte sind, durch die die großen Medienhäuser durchgehen mussten, die mussten sich immer wieder anpassen. Irgendwann mussten sie dann haben sie es gemacht, dann sah die Scheiße aus und haben es aber so gelassen bis heute, die meisten. Dann mussten sie in die sozialen Medien, hat alles ewig gedauert, bis die Leute da das gemacht haben. Wir sind mit den sozialen Medien ja natürlich irgendwie aufgewachsen und sind von da aus gestartet. Und lassen jetzt eigentlich, das machen niemand, wir lassen das Internet aus. Wir gehen sofort, also wir sagen bei jedem Post, den wir machen, egal was das ist, das kann eine Berichterstattung über die NPD oder die AfD sein und es kann irgendwas Lustiges, irgendeine lustige Karte über Bier oder so sein. Am Ende eines jeden, es gibt das Katapult-Abo für 20 Euro im Jahr. Da gibt es noch viel geilere Sachen als das, was du hier gerade siehst in den sozialen Medien. Abonnier das doch. Also das ist das Ding, was andere eigentlich nicht machen. Die
und da klickt man dann aber trotzdem auf eure Website an. Man
nur eine Landingpage, um das Abo abzuschließen. Das ist eine, ja, es ist eine Internetseite, aber wir nutzen das nicht als Wissensvermittlung.
Und die ist ganz schlank und ganz einfach so?
Genau, ist sogar relativ vom Prozess wird uns danach gesagt, dass wir sehr, sehr abschließen. Es ist, man füllt seine Daten aus, klickt auf Abschicken. Es gibt keine Bestätigung, die man mal machen muss oder so. Es wird in einem Schritt abgeschlossen. Daten
eintragen,
genau.
Kaufen, fertig.
Wer damit ein Problem hat, kann das immer noch, kann sich immer noch melden.
Womit machst du das? Gibt es irgendwelche, sag mal, Tool-Empfehlungen, die du selber entwickelt?
Wir haben alles selber gemacht. Von Anfang an würde ich nicht empfehlen, aber wir haben es jetzt so angefangen und machen wir so weiter. Oh. Jetzt wäre es viel schwieriger, wieder auf was anderes umzustellen. Wir haben jetzt 4 Entwickler und damals, ich habe Katapult sowieso nur gegründet, kennengelernt hat, habe im Schwimmverein. Ich bin eigentlich Leichtathlet, war mal verletzt, bin in den Schwimmverein gekommen. Da gab es einen Entwickler, der gesagt hat, er macht mir das kostenlos. Sonst hätte ich das nie, hätte ich Katapult nie gegründet.
Also wie alt bist du jetzt?
Wie alt ich bin?
Ja.
33. Das heißt, Zufall, dass ich verletzt war, habe ich diesen Typen kennengelernt. Der hat es dann kostenlos gemacht, weil ich kein Geld hatte. Und dadurch, ja, das haben wir am Anfang alles selber gebaut. Und wir fahren heute immer noch diese ganzen selbstgebauten Module und das funktioniert.
Ist der noch ein Bordentwickler, den du da?
Der ist nicht, der arbeitet woanders, hat einen Job, der viel, viel besser bezahlt ist natürlich und ist aber noch bei uns und kriegt seine 1.000 Euro im Monat, um die Sachen zu warten.
Mhm.
Ja.
Und sag mal,
genau.
Weil du daherkommst.
Ja.
Bist du auch aufgewachsen und studiert da und sowas alles?
Genau, bin da geboren, sogar mal, glaube ich, 3 Büros weiter gearbeitet von der ehemaligen Geburtsstation, also von der Frauenklinik. Nicht weit gekommen, so persönlich in meinem Leben und geografisch. Genau, Greifswald geboren, studiert und jetzt die Firma dort.
Und hast du immer woanders in Medien gearbeitet oder sowas? Also von einer Schülerzeitung oder Lokalzeitung oder irgendwas?
Ich mich nie für Schülerzeitungen, auch nicht für die Studentenzeitung interessiert. Ich habe während des Studiums, muss man aber sagen, in der Politikwissenschaft gehen relativ viele Leute in die Medien. Das ist, glaube ich, so der Top-Beruf unter denen, die das abschließen, diesen. Und da gibt es so ein bisschen so einen Vergleich unter den Studenten und Studentinnen. Wer bekommt einen guten Artikel bei einer großen Zeitung veröffentlicht als Student? Und da hatte ich mal einen in der Taz und das, da gab es. Da habe ich aber eigentlich gemerkt, hey, ja, andere hatten dann irgendwelche Blogs oder auch mal die Zeit, ne, das ist natürlich dann super hoch. Da habe ich aber in dieser Zeit gemerkt, ich würde lieber was ganz Eigenes machen, dann bin ich gar nicht so abhängig von den Redakteuren, die da entscheiden, ob der Artikel erscheint. Das hat mich eigentlich so ein bisschen angekotzt in der Zeit. Man schickt da lauter Sachen hin und die finden das auch zu Recht, das sind gute Leute, gut oder schlecht und man ist trotzdem auch von denen abhängig und das nervt natürlich auf Dauer.
Und was treibt dich an? Also ich meine, Geld offensichtlich ist nicht so richtig, weil gemacht und dann hättest du eine andere Gehaltsstruktur und so. Was ist so dein Triebfeder?
Ich fand das wirklich super, super schade, was alles nicht veröffentlicht wird in unserer, in meiner Wissenschaft, also in der Politikwissenschaft. Schlüsselereignis eigentlich, ich habe einen Dozenten kennengelernt, der hat rausgefunden über eine quantitative Analyse, warum manche Diktatoren lange an der Macht bleiben und andere relativ früh wieder scheitern mit ihrer Diktatur. Also, könnte auch eine neue dann entstehen, aber und den habe ich gefragt, hey, das ist ja an Relevanz nicht zu erhöhen, kein Thema kann relevanter sein. Wo willst du das veröffentlichen oder wo wollen Sie das veröffentlichen, habe ich damals gefragt. Und da hat er gesagt, in der politischen Vierteljahresschrift. Da dachte ich, ja gut, wie viele lesen das? müssen die das lesen? Machen die das freiwillig? Und natürlich, das ist eine absolute Wissenschaftszeitung, die macht ihren Job total gut. Das sind professionelle Leute. Ich will die gar nicht kritisieren, aber müssen solche Ergebnisse in die Öffentlichkeit, weil die unfassbar wichtig sind. Und das wird ja auch alles bezahlt von irgendwem. Und das finde ich, das kann man der Bevölkerung auch wieder zurückgeben, diese Ergebnisse. Und die sind viel, viel spannender, als man denkt, nur den Begriff Politikwissenschaft hört. Das hört sich erstmal sperrig an, aber da werden unfassbar, also nicht nur da, in anderen Wissenschaften natürlich auch, da werden unfassbar interessante Sachen herausgefunden, die einfach irgendwo im Leviathan oder in der politischen Vierteljahresschrift versacken. Auch wichtig, dass die das alles machen. Ne? Also das ist gar keine Kritik an denen, die machen einen perfekten Job, aber die müssen in einer Reichweite im Magazin. Also ich hätte mir damals gewünscht, dass er sagt, naja, er gibt es ja Zeit und die nimmt das sofort auf und die ist froh, dass es veröffentlichen werden. Die interessieren sich dafür nicht oder da hat er keinen Zugang oder keinen Kontakt oder so. Und das fand ich eigentlich so schlimm, dass ich dachte, okay, das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Und da hatte ich noch nicht mal die Idee, dass wir was mit Karten und Grafiken machen. Das war nur diese Das muss irgendwie veröffentlicht werden. Das kann doch hier nicht so in der Uni bleiben. Das kann doch nicht sein. Der hat da 5 Jahre
und daraus hast du dann diese Plattform quasi gebaut, über die wir jetzt reden.
Genau, dann habe ich mich mit zwei anderen Freunden hingesetzt und überlegt, wie man das machen kann und sind dann an den Punkt gekommen, haben, um Fotos zu kaufen. Das ist der Grund, warum wir überhaupt nur auf Grafiken und Karten gekommen sind. Ist also ein Zufall. Ist ein Mangel. Wir hatten kein Geld und haben dann gesagt, okay, das Einzige, was wir selber machen könnten, wir können uns irgendwie eine Version von der Adobe Cloud besorgen und dann damit Grafiken erstellen. Hat aber auch lange gedauert, bis wir gemerkt haben, welches Programm man dafür nutzt. Ich habe irgendwie 15 unterschiedliche Programme installiert, bis man gemerkt hat, dass die alle scheiße.
Was? Die Adobe Cloud ist nicht gut?
Doch, das ist ja dann das Endergebnis.
Yeah.
Die ist also ich will da keine Werbung machen, aber die ist perfekt. Das ist das Geilste, was man haben kann und ist teuer alles, aber damit konnten wir ziemlich kostenlos unsere grafischen Elemente bauen und dann ist ziemlich schnell die Idee gekommen zu sagen, hey, gibt es überhaupt ein Magazin, das nur sowas macht? Alle Zeitungen arbeiten ab und zu auch mit Grafiken und mit Statistiken, das sieht man immer mal wieder. Also wir haben da gar keinen allein was nutzen, aber wir haben eins, dass wir das ausschließlich nutzen. Also wir nehmen nichts anderes. Bei uns wird kein Bild von Angela Merkel irgendwo geben. Ne? Also es wird nicht passieren. Wir werden dann irgendeine Statistik über sie erheben.
Und es wird auch keine Werbung geben, zumindest in dem direkten das nicht. Also man sieht da jetzt keine Anzeigen, ihr habt keine Werbepartnerschaften, nichts dergleichen.
Doch, ist dir das, hast du das Magazin aufgeschlagen und gedacht, ist keine Werbung drin?
Nee, ich habe nur die Website und eure Botschaft geguckt.
Ja, also die Website ist total frei, davon bin ich auch überzeugt, dass das nicht funktioniert. Zumindest bei uns nicht, ich kenne nicht alle anderen Webseiten, aber dass wir da keine, also jedes Mal, wenn ich so auf unseren regionalen Zeitungen, das ist bei uns so die Ostsee-Zeitung und der Nordkurier, das ist so mein Einzugsgebiet, wenn ich da sehe, was die da an Werbung zuballern, links und rechts und oben und unten und man fängt und ob der jetzt schon zu Ende ist, weil da nochmal 5 Werbungen zwischengeschaltet sind.
Auf deren Portalen.
Ja, dann denke ich, boah, die tun aber auch alles, dass man schnell wieder abhaut. Und ich glaube da nicht dran, dass das funktioniert, dass dieses Konzept wirklich funktioniert. Ich glaube eher, dass man den Leuten wirklich was Gutes bieten muss und dann sagen, Leute, wir haben euch das jetzt alles so gegeben, wer ist bereit, dafür was zu bezahlen?
Okay, aber wer wirbt denn in eurem Magazin, also in der Zeitung selber, in dem Printerzeugnis?
Auch relativ wenig, wir haben das aufgegeben, das Projekt, ursprünglich mal, wir haben das am Anfang beides gleichzeitig gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen neue Abos gewinnen und wir wollen Anzeigen verkaufen. Und das ist ja auch immer so der Spagat, den die großen Medien hinkriegen müssen, wo natürlich jetzt heute sich halbwegs rausstellt, was nur noch funktioniert, sind Abos. Das heißt, richtigerweise in die richtige Schiene reingedrückt worden, weil sich die Abos bei uns sehr gut entwickelt haben. Und die Anzeigen, das war immer schwerfällig. Weil wir schon, als wir gestartet sind, 2016 dann mit dem gedruckten Magazin, da waren die sozialen Medien schon so weit, dass die den Markt eigentlich. Das heißt, wir haben dann das aufgegeben, weil wir gesehen haben, lass uns lieber das, was gut läuft, lass die volle Kraft reingeben. Alle Leute sollen irgendwie dafür für die Qualität und irgendwie Abos generieren, aber wir brauchen keine Anzeigen mehr verkaufen.
Aber eigentlich ist so Anzeigen super. Ich meine, wenn da jetzt ein Zalando, kann man sagen, Schuhe braucht jeder, auch eure Klientel, da ein bisschen was werben würde, das wäre doch für dich sofort quasi am Jahresende über. Hast du keine richtigen großen Kosten, da die Werbung einzubauen? Warum machst du es nicht?
Also wir haben jetzt das so ein bisschen wieder aufgebrochen, aber wir haben gesagt, wir investieren da keine Zeit und keine Leute rein.
Also wenn ich mich anrufe, dann ja, aber geht es nicht richtig los.
Genau, und auch dann nur, wir haben auch, glaube ich, ein sehr wir haben ein spezielles Publikum und Zalando müsste ich erstmal überlegen, würde ich mir erstmal angucken, was die so gemacht haben, ob die alles in Ordnung ist, aber ich glaube, ich würde mit keinem einzigen Autohersteller in Deutschland kooperieren können, wenn die mir nicht irgendwie was ganz Spezielles.
Weil du Autofahren scheiße findest oder Autobauer?
Nö, ich fahre selber relativ viel Auto, überhaupt nicht. Aber welcher Hersteller ist da ohne großen Skandal zurzeit ausgekommen? Wer ist da wirklich bekannt dafür, dass er irgendwie in andere Technologien investiert hat? Nicht, als erst klar war, dass man das jetzt muss, sondern vielleicht so ein bisschen früher. Also mit denen, deshalb ist ja auch der Grund, warum ich Preise abgelehnt habe. Ne?
Ja, das wäre jetzt gleich zu bekommen, das wäre das nächste gewesen. Also die Medienszene wollte dich ja ehren und du wolltest es nicht.
Abschließend, wenn jemand kommt, den wir cool finden, wir haben zum Beispiel Fritz Cola, mit denen haben wir eine schöne Kooperation gemacht, da wird gar nicht nur, fließt gar nicht nur Geld, sondern das wird auch ein bisschen mit Getränken getauscht und Anzeigen und aber auch noch ein bisschen Geld. Das finde ich irgendwie nett. Wenn wir die Leute cool finden und auch das Produkt, was die haben, dann machen wir das seit Beginn einen Anzeigentausch. Also die haben hinten immer unsere letzte Seite und wir bei denen immer eine halbe Seite, nee, die haben eine Doppelseite und wir haben eine halbe Seite, das heißt, die sind viel größer, aber wir lassen das so, weil die haben uns unterstützt zu einer Zeit, als wir nicht existent waren und das muss man erstmal drauf. Das muss man erstmal sein, ne? Dass man jemanden unterstützt, der nur eine Idee hat. Und das haben die damals gemacht.
Wie kam das?
Na, die haben für uns geworben in ihrem Heft und wir haben einfach angerufen und gesagt, wir haben noch einen Platz frei, wir sind so ein neues Magazin. Dann haben die gefragt, ja, seid ihr auch denn auch rechtsradikal? Und dann haben wir gesagt, ja klar. wurde sich da irgendwie verstanden und dann haben die das gemacht. Also dieses ist wirklich ein sehr sympathischer.
Also du hast doch schon eine relativ spitze Feder, muss man sagen. Wenn du so deine Artikel liest und so, du diesen sagen wir, Humor, diesen Zynismus zum Teil und so, das. Also wenn man deinen Artikel liest, warum zum Beispiel diesen Lead Award, von dem wir gerade jetzt schon angefangen hatten zu sprechen, nicht genommen hast, das ist, man muss schon schmunzeln.
Dankeschön. Ich hoffe, dass also das, was mir am meisten wehtun würde, wenn Leute sagen würden, ja, da gibt's immer dieses und das kann man lesen oder nicht. Das würde mir wirklich wehtun. Aber wenn die sagen, ja, also es gibt natürlich manche, die sagen, was für ein überzogener Scheiß da. Warum muss der da immer rumpöbeln? Es gibt natürlich Kritiken. Ne? Also das wird nicht nur positiv aufgenommen. Die meisten, sage ich jetzt mal. Das finde ich viel, viel besser, irgendwie wahrgenommen zu werden, weil das ist ja der Sinn überhaupt von Journalisten. Sie wollen irgendwie ein Publikum erreichen, sie wollen wahrgenommen werden, da soll irgendwas passieren danach. Und auf diesem Trip bin ich natürlich zur Zeit, dass irgendwas passiert. Wir haben, die meisten Editoriale laufen darauf hinaus, dass ich, weiß ich nicht, dass die Leute ihre Abos beim Nordkorea kündigen oder den Lead Award nicht mehr annehmen. Das ist so schon klar zielorientiert und nicht irgendwie, ja, auf Seite 37 finden sie einen Artikel über Antisemitismus. Habe ich keine Lust drauf. Ja.
Aber ich meine, wenn man das so liest, ich weiß nicht, wie viele der Hörer jetzt die Titanic ab und zu mal lesen, aber ich tue das und das ist schon vom Ton her auch zum Teil sehr ähnlich. Also so, man hat das Gefühl, bist da fast in der Leere gewesen, aber bist du nicht.
Nee, niemals. Vielleicht durchs Lesen. Ne? Also in meiner Familie gab es dieses Magazin immer. Ne? Es gibt immer diese Regionalzeitungen, die man so und so finden kann. Und dann aber bei uns immer sehr viel die Titanic und die habe ich wahrscheinlich schon sehr jung oder mit sehr jungen Jahren gelesen. Vielleicht ist da ein bisschen was hängen geblieben. Aber ich hoffe, dass es nicht irgendwie ähnlich ist. Ich hoffe, dass es anders ist.
Also ich weiß nicht, so, da gibt es so Heinz Strunks Intimschatulle. Und ich finde diese Texte, finde ich immer nah dran. Also das ist halt so auch so ein
bisschen. Komisch, wir werden eigentlich immer andere Leute vorgeworfen noch so vom, oder was ist vorgeworfen, wo man sagt, hey, stilistisch, der und der.
Wer zum Beispiel?
Also nur stilistisch, inhaltlich gar nicht. Martenstein. Was ich aber gar nicht so oft lese, was ich nicht so, und dann natürlich, das habe ich aber auch ein paar Mal schon gesagt, dass ich Wolfgang Herrndorf unfassbar gerne gelesen habe und dass viele dort eine Annäherung erkennen.
Und das war ja wiederum ein richtiger, also Bestseller oder Erfolgsautor,
total,
Chick und sowas, also schon große.
Solange die Leute noch unterschiedliche Eindrücke haben und nicht irgendwann sagen, also irgendwann so 99% sagen, ja, das ist das und das.
Und verstorben mittlerweile, ne?
Also ja, natürlich.
Bist du da.
Ja, also
auch sozusagen hoch in die hohe Schublade reingegriffen.
Ich hoffe, ich habe da auch hingekriegt und nicht irgendwie einen Abklatsch von irgendwas. Das wäre traurig.
Nein, das ist nur meine Wahrnehmung, um das auch ein bisschen zu beschreiben, weil die meisten, die jetzt hier zuhören, denken, okay, was ist da los? Also Katapult, noch nicht gehört. Ich habe geguckt bei mir, wenn man bei Instagram oder wem ich folge, der dir auch folgt, sieht man dann immer.
Ja.
Und das sind, glaube ich, jetzt fünf Accounts. Also auch sehr von einem alten Schulfreund von mir bis Mickey Beisenherz. Und die anderen drei habe ich schon wieder vergessen. Aber dachte ich, okay, also relativ weite Spanne, aber nicht viele. Also von ein paar hundert Leuten und davon halt nur vier oder fünf.
Okay. Ja, also.
Das heißt, die Blase ist ein anderes ein bisschen, würde ich mal sagen. Deswegen muss ich das ein bisschen erklären.
Auf jeden Fall. Also, dieses Vorwort, Editorial heißt es da im Heft, das geht eigentlich, dass ich mich am Anfang dafür entschuldige, dass ich jetzt gleich pöbeln werde. Und das ist zu so einer Routine geworden, die ich aber irgendwann auch gerne mal wieder durchbrechen will und mal wieder was Liebes schreiben möchte. Aber es hat die letzten Male nie geklappt, weil wirklich immer irgendwelche Sachen passiert sind. Weiß nicht, Ken Jebsen hat uns verklagt, will uns verklagen oder Nordkorea wird irgendwie ein Nazi-Verein oder.
Ist denn Nordkorea, die so oft deswegen so ein bisschen. Hast du den deswegen auf dem Kicker sozusagen, weil die so zu rechts schreiben?
Ja, also ich bin auch als Student, da kritisiert man ja irgendwie alle Journalisten, die nicht so ganz akkurat sind oder die mal eine Rüge kriegen vom Presserat. Und ich sehe das gar nicht mehr so wild, wenn so eine Regionalzeitung natürlich ihre Fehler macht, was die da produzieren müssen pro Tag in der kurzen Zeit. Ich nie hinkriegen, weil wir haben immer 3 Monate Zeit, um was zu machen, sind trotzdem Fehler drin. Also da bin ich voll von weg. Aber was die machen, ist wirklich System. Ich kritisiere keine kleinen Fehler von denen, ne, sondern die machen eine systematische Veränderung der Sprache. Sie sagen, bei Straftaten immer nur dann, wenn es nicht Deutsche sind und wenn es Deutsche sind, nicht. Und am besten noch, das Opfer ist eine deutsche Oma. Und das ist natürlich irgendwann so ein Narrativ, das sich so verfestigt. Die Täter und die Deutschen sind immer die Opfer. Und man merkt dann so mit der Zeit, so nach 2 Jahren, das ist nicht irgendwie aus Versehen mal bei einem Artikel passiert, sondern immer wieder. Und das nervt einen dann schon hart, gerade wenn man weiß, aus welcher Region ich so komme. Greifswald ist eine Stadt, die könnte auch in Baden-Württemberg stehen. Die wird von einem grünen Bürgermeister regiert und da ist alles cool, weil die eine riesengroße Uni haben. Aber unser ländlicher Raum drumherum, da haben wir ein hartes Problem mit Rechtsradikalen. Früher haben die alle NPD gewählt, heute natürlich AfD. Aber da gibt es harte Probleme. Die Zeitung hat, die das alles noch so befeuert, das nervt einen schon unfassbar.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu, das weiß ich selber. Und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Und jetzt nochmal zu den Awards. Du hattest ja schon häufiger auch so Beef mit, also nicht nur den Award-Verleihern, sondern auch schon mit Verlagen und Zeitungen. Also jetzt nicht nur der im Nordkorea, sondern auch darüber regional in Süddeutschland. Das ist, glaube ich, ist das auch ein bisschen Strategie, also so ein bisschen zu provozieren und zu sagen, ey, hier den Lead Award, der verliehen wird, glaube ich, hattest du ja auch aufgeschrieben, von Großverlagen und von Porsche. Hast du gesagt, nee, will ich nicht haben. Obwohl die dir den geben wollten. Für was eigentlich genau?
Ich glaube, für das Editorial tatsächlich. Also das hat sich ein bisschen im Kreis gedreht. Dann, ja.
Okay, aber das, also, wolltest du nicht haben. Und wie gesagt, also, es gibt, aber war das ein bisschen auch so der Kalkül, dass du immer, okay, mache ich jetzt mal, weil das wird auf jeden Fall ziehen.
Ja, also das habe ich auch schon so ein paar Mal gehört, auch bei anderen Sachen. Wir haben ja das mit Hoffmann und Kampe, dieses geklaute
genau,
Buch
ja,
und so.
Ja, genau.
Und das, wenn man das von hinten her betrachtet, was ich da mache, dann könnte man, glaube ich, wirklich zu diesem Schluss kommen. Ich versichere aber wirklich ganz, ganz groß, dass ich hart leide und dass daraus irgendwas passiert. Zum Beispiel bei diesem Lead Award, der wird angekündigt. Ich denke, naja, cool, also so wie ich es auch geschrieben habe, lass doch mal gucken, was die so machen, warum nicht, so ein toller Preis. Und man kriegt so nach und nach raus, was da alles stinkt. Und dann merkt man, wer finanziert den, das kann doch nicht sein, das will ich nicht. Und zweitens dann, wer hat den in den letzten Jahren bekommen? Warum kriegt das eine Bild am Sonntag Chefredakteurin und jetzt ich, da möchte ich nichts mit zu tun haben dann. Also wo soll ich dann mehr Kritiken sammeln als dort? Es ist keine Strategie von Anfang an, dass ich denke, oh, jetzt kriege ich hier sowas angeboten, da mache ich was draus. Die müssen mir schon auch irgendwas vor die Füße werfen, was mich wirklich stört und sonst funktioniert das nicht. Und dann merke ich aber schon, dass das Sache werden kann. Ja.
Das merke ich. Aber von Kampe warst du richtig sauer, weil du wolltest ein Buch machen und das wurde dann quasi geklaut, sagst du?
Nee, wir haben zusammen mit denen, das ist ja ein Buchverlag, hier aus Hamburg ja, auch, wenn man denen einen Bestseller produziert, wir also sozusagen Katapult als Autor, Verlag, also Hoffmann und Campe als Buchverlag, die haben uns also in die Buchhandlungen gebracht, die Pressearbeit gemacht, haben auch sehr gute Arbeit gemacht. Dann haben wir uns nicht geeinigt auf die Konditionen für das zweite Buch. Da wollte ich dann mehr als sie.
Wie viel habt ihr vom ersten Buch verkauft?
Jetzt sind wir bei 75.000, verkauft sich immer noch sehr gut, weil das auch ein Geschenkbuch ist. Also jetzt zu Weihnachten wird das nochmal wieder alles hochgehen. Aber auch so, das ist so ein Buch, es ist heute bei denen, obwohl jetzt schon zwei Buchsaison, immer noch eins der besten verkauften Bücher bei denen im Verlag. Und ist auch alles in Ordnung. Wir haben uns dann also getrennt, sind zu einem anderen Buchverlag gegangen. Und daraufhin haben die dann gesagt, okay, also das, was ihr da an Kultur Kultmagazin, das können wir auch kopieren, wir können das einfach so machen. Und haben dann sozusagen wirklich einen Buchklon
also gemacht. Mit euren Layout, mit euren Designs, mit Visualisierung.
Das gesamte Format, der Titel war gleich. Unser Buch hieß 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern. Den kreativen Titel gewählt, 100 Karten, die deine Sicht auf Deutschland verändern.
Okay, oha.
Also das war wirklich ganz, die haben sich nicht mal Mühe gegeben, das zu verschleiern. Da war dann alles gleich. Es waren sogar ein paar Inhalte von unseren alten Heften drin. Bild-Text-Verhältnis, das hört sich jetzt erstmal banal an.
Ja, unfassbar. Also das klingt jetzt ja unfassbar krass, dass so ein, sagen wir mal, seriös, bekannter, etabliertes...
Das ist eigentlich ein seriöses Haus vor diesem Fall gewesen. und dass sie das gemacht haben, kann für mich die einzige Erklärung ist, dass sie sich unfassbar verschätzt haben, wie groß sie sind und wie klein wir sind aus ihrer Perspektive. Sie haben wirklich gedacht, wir könnten uns da nicht draus, könnten uns nicht wehren. Wir sind da die kleinen Leute aus Greifswald, Stadt mit 60 und haben nicht mal eine eigene Brauerei und trinken da Hamburger Bier und dann, also ich glaube, die haben sich sehr, sehr mächtig wahrgenommen und haben gedacht, es geht irgendwie durch und die machen da einen Bestseller, ist ihnen scheißegal, ob wir das gut oder schlecht finden. Haben wir natürlich eine riesengroße Medienkampagne gemacht und dann haben die erstmal verstanden, ich weiß ja nicht, ob sie es verstanden haben, aber sie haben gemerkt, was soziale Medien eigentlich anrichten können und die haben jetzt heute vermutlich einen riesengroßen Rufmord, aber meiner Meinung nach zurecht, bekommen.
Und du hast auch geklagt.
Unterlassungserklärungen durchgekriegt vorher, also diesen Titel, den sie machen wollten, den mussten sie ändern, das heißt jetzt gute Karten, das kopierte Buch und sie wollten, also wir haben ja dann mit einem neuen Verlag ist unser und sie wollten zum Erscheinungstermin unseres neuen Buches das alte Buch in 5 verschiedenen Farben in den Buchhandel bringen. Da denkt man erstmal, ah, ist ja eine tolle Idee, das ist ja cool, aber was ist natürlich das Ziel? Sie wollen sozusagen, dass unser neues Buch nicht gesehen wird oder dass man da nicht bei den ganzen Farben nicht durchsieht, ne? Sonst hätte man irgendwie das neue und das alte Buch und auf einmal sind da 5.
Aber das ist ja schon richtig persönlich dann, also wenn man das so jetzt hart spielt.
Ich glaube, dass diese ganzen Entscheidung von dem Verlag aus Trotz, ich kann das vorstellen, das ist ja keine rationale Entscheidung mehr. Das ist ja wirklich wie so ein Sandkastenspiel und einer ist trotzig und sagt jetzt, ich zeige euch, wie wir euch überall noch stören und kaputt machen können. Also es ist ja wirklich eine sehr, sehr...
Wie viel Geld reden wir denn? Jetzt sagen wir mal, hast gesagt, irgendwie 75.000, sagen wir mal 100.000 Auflage, was kostet im Handel?
22 Euro.
Okay, dann reden wir da jetzt über ein Gesamtvolumen, wer auch immer da jetzt was von bekommt, von, weiß ich nicht, 2 Millionen Euro oder sowas. Das ist jetzt ja eigentlich nicht...
Genau, 1,6. Das wird sicher noch auf 2 Millionen Euro gehen.
Ja. Genau, das ist die gesamte Output aus diesem Buch.
Mhm.
Klar, da kann man sich jetzt schon drüber streiten, das ist viel Geld, aber derart krass drüber streiten ist schon hart.
Also, man muss dazu sagen, also Hoffmann und Campe... so ein Buch, glaube ich, lange nicht mehr produziert hatte und deshalb das schon wirtschaftlich wehgetan hat, dass wir weggegangen sind. Und die dachten, okay, mit dem zweiten Buch können wir das wiederholen. Und
wie viel bekommt man denn immer, wenn man sowas schreibt? Also anteilsmäßig.
Wir haben, wie viel man verkauft, ich glaube bis 10.000 Exemplaren. Ich glaube, ich darf es gar nicht laut Vertrag gar nicht so offiziell sagen, aber das staffelt sich von 10 bis 13, 14 Prozent. Wenig. Ich habe gesagt, ich möchte gerne halbe mit dem Verlag machen. Und da ist schon daran gescheitert, dann, dass sie mir sagen wollten, was man eigentlich als Verlag an so einem Buch verdient. Und dann konnte ich auch nicht sagen, was mein Angebot ist, weil ich habe ja meine Prämisse war. Und weil ich dachte, wir machen sehr viel Arbeit. Wir sind die, die das in den sozialen Medien bekannt machen, das Buch. Es ist ja nicht nur einfach, weil es gut im
Buchhandel liegt,
gut geworden, sondern auch, weil wir eine harte Reichweite haben, die die meisten Verlage nicht haben. Und diese Kombination ist einfach, jemanden findet, der die sozialen Medien bedienen kann und dann noch jemanden, der das alles in den Buchhandel kriegt und da die altmodische Pressearbeit mit den
Händlern
und Feuilletonisten und so hinkriegt, genau, die Händler und so und die Vertreter und so, dann ist das eine sehr gute Kooperation, dann kann man produzieren. Und ich fand aber, dass wir da aus meiner Perspektive zumindest 50% Anteil haben an dem Erfolg. Und deshalb ist es am Ende gescheitert, weil sie nicht sagen wollten, was sind eigentlich 100%. Also, ne, wo wenn wir halbe-halbe machen wollen. Und dann sind wir gewechselt. Aber das ist auch so, die Prozente, die wir da bekommen haben, das ist üblich. Ne? Üblich für Autoren, aber nicht mehr üblich für Leute, die das gesamte Layout übernehmen, die Online-Marketing übernehmen, die den Satz übernehmen, das Korrektorat. Wir haben viel mehr gemacht als ein normaler Autor. Ne?
Aber du gerätst häufiger in Beefs. Also mit der SZ gab es auch, die wollten dich auch kopieren. Also vielleicht liegt es ja daran, dass du gar nicht so streitfreudig bist, sondern dass einfach viele große Medienhäuser denken, da bedienen wir uns. Genauso.
Also es hört sich jetzt so an, ne? Ich habe so viel Stress da mit anderen Leuten gehabt. aber ich glaube, das passiert ziemlich vielen und die meisten lassen das irgendwie ruhen oder einigen sich mit ihren Anwälten, aber bringen das nicht an die Öffentlichkeit. Diesen ganzen Streit mit Hoffmann und Campe, der eigentlich vorher mit beider Seiten Anwälte geklärt wurde, dann trotzdem veröffentlicht und eigentlich ist das so nicht geschriebenes Gesetz, dass man dann sagt, okay, die Sache ist jetzt beendet, jetzt ist das gute Verhalten, dass man das lässt, aber irgendwann dann doch nicht ausgehalten. Also wir veröffentlichen sehr, wir sind sehr, sehr journalistisch, muss man sagen, auch mit unserem eigenen Leben. Ja, wir veröffentlichen das dann sehr schnell. Ich habe da, glaube ich, einen schnellen Abzug, so, also wenn ich denke, nö, also das finde ich jetzt echt, wir geben denen auch wirklich die Chance. Die haben
Instagram
regelmäßig unsere Grafiken umgebaut, aber die Inhalte geklaut und das ist rein rechtlich gibt es da nicht so einen richtigen Urheberschutz. Wenn ich jetzt sage, ich habe zwei ganz tolle Zahlen, die ich mit, ich weiß nicht, vielleicht kann sich da noch jemand dran erinnern, vor ein paar Monaten, vielleicht auch schon ein bisschen länger, gab es mal das Gespräch, in Australien brennen die Wälder und die wollen deshalb 10.000 Kamele abschießen, weil die das ganze Wasser aussaufen. Und die ganz Europa und Amerika oder Mittelamerika, Quatsch, also Nordamerika, hat sich aufgeregt darüber, was das für Unmenschen da in Australien sind. Wie können die denn 10.000 Kamele, also was für schöne Tiere, und die kann man doch nicht einfach abschießen. Das gibt's doch gar nicht. Und wir haben dann immer die ganze Zeit überlegt, was machen wir als Katapult, als machen? Was vergleichen wir denn da? Sollen wir jetzt einzeichnen, wo die in Australien stehen, diese Kamele? Ist auch super langweilig.
Ist das eine true story? Also die wollten
ja,
die Kamele...
Genau, die wollten, es war zur Diskussion. Ich weiß gar nicht, was eine passiert ist. Auf jeden Fall kommen wir dann nach 2-3 Tagen auf die Idee, um diesen Diskurs entmoralisieren, lass doch mal vergleichen, wie viel Rehe wir in Deutschland so pro Jahr abschießen. Und dann kann man mal sehen, können wir wirklich so mit dem Finger zeigen, auf die, weil die ihre Kamele abschießen wollen. Und dann sind es natürlich 1 Million Rehe in Deutschland.
1 Million.
Und das sind nur 2 Zahlen, ne? Und die haben wir nebeneinander gestellt, um zu sagen, hey Leute, der Diskurs ist hier falsch. Ne? Die können ihre Tiere, wenn wir unsere Rehe abschießen dürfen, warum dürfen die das nicht, weil der Wald brennt? Entweder ihr lasst die Rehe alle in Ruhe, dann könnt ihr das Argument machen, oder ihr haltet. Und so, das ist natürlich eine super geile Zahl in so einem Diskurs.
Und weil der Post dazu ist dann auch mega abgegangen.
Ist total viral gegangen.
Also Engagement dann ein paar hunderttausend.
Boah, weiß nicht, mit dem Kopf ist schon ein bisschen her, aber das ist dann ein sehr erfolgreicher Post, weil schön aktuell, schön so irgendwie Augen öffnen. Und das ist das erste Mal, dass wir mitbekommen haben, die Süddeutsche muss eindeutig bei uns was geholt haben, weil auf diese Idee mit den Rehen hatte mir jetzt gedacht, ob da noch ein zweiter wirklich gleichzeitig drauf kommt, ist unwahrscheinlich. Die haben das dann auch gemacht, ich glaube 2 Tage später gemacht, aber die gleichen Zahlen verglichen. Dann haben wir in deren Timeline geguckt und gesehen, da kommt jede Woche eine Sache von uns. eine Sache, die wir recherchiert haben. Recherchieren ist übrigens gar nicht die große Leistung. Ne?
Also die Idee, wie man das
vergleicht. Die Idee, da brauchen wir 2-3. Scheiße, der Wald brennt, die haben Kamele, die wollen die abschießen. Dann irgendwas zu finden, was einem wirklich begeistert, wo man wirklich sagt, ach scheiße, ja, die Rehe, die werden ja, wir schießen ja auch Tiere ab, schon wieder vergessen. Das ist, glaube ich, das ist die große Leistung, die Idee. Ich habe davor bestimmt 10 andere Ideen bekommen, die wir immer abgelehnt, also die die Chefredakteure bei Katapult immer abgelehnt haben, weil die zu langweilig waren.
Die Chefredakteure, also, das heißt, du bist selber gar kein Chefredakteur, sondern du hast...
Doch, vom Magazin, aber es gibt Online-Chefredakteure. Und wenn dann jemand sagt, ja, ich zeichne euch mal schön ein, wo die stehen in Australien, dann haben wir immer gesagt, nee, dafür sind wir nicht Kartenmagazin geworden, weil der Mehrwert für den Leser ist, der sagt, der hat da überhaupt nichts von. Ne? Wenn er sagt, ach, die stehen da in der Mitte von Australien, das ist ja interessant.
Ja, ja.
Da habe ich den Mehrwert nicht gesehen. Also es dauert viel Arbeit drin, um auf so eine Zahl zu kommen.
Aber ist eure Strategie generell bei sowas einfach eine hohe Frequenz zu machen, also viel zu posten? Also ich meine, ihr wächst ja mit den Accounts stark, oder ist es einfach wirklich nur die inhaltliche Qualität, also solche krassen Ideen zu haben wie jetzt die Kamele?
Ich hätte lieber einen richtig starken am Tag als 20.
Aber am Tag schon. Also man muss schon, weil ich
also wir haben auch ein quantitatives Ziel. Wir wollen auch so um die 8 bis 10 Posts am Tag machen.
8 bis 10 Posts und Stories, das ist auch on top.
Ist immer ja nochmal so eine extra Verwertung, eine doppelte Verwertung. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber es werden immer mehr auch. Aber nur zu dieser Geschichte, um die zu Ende zu erzählen. Also die Süddeutsche haben wir dann die wirklich, wo man sagt, naja, wer kommt denn noch auf die Idee mit den Rehen? Dann haben wir gesehen, okay, die haben so alle paar Wochen Sachen von uns genommen. Dann geben wir, also ist nicht so, dass ich dann immer gleich rumpöbel und sofort sage, ey, jetzt gibt's auf die Nuss, sondern an und sage, hey Leute von der Süddeutschen, ich kenne auch super viele von der Süddeutschen, alles super sympathische Leute. Dann schreibe ich die an und sage, könnt ihr das mal weiterleiten an den, der da diese coole Rubrik macht, die sich so ein bisschen bei uns orientiert, ja, oder bedient. Irgendwann zu dem, und der sagt, ja, ist korrekt, haben wir von euch genommen, aber finden wir in Ordnung. Und dann sage ich nochmal, es ist kein Spaß für uns, ne? Wir arbeiten da lange dran. Und das ist dann tatsächlich rechtlich auch wieder, also Urheberrecht bei einer einzigen Karte ist schwer, aber Wettbewerbsrecht, da kann man was anderes machen, und zwar systematische Ausbeutung eines Konkurrenten. Und da kann man dann wirklich davon reden. Und die waren aber, der war sehr irgendwie, der hat, ich glaube, was uns wirklich oft passiert ist, dass die Leute sich sehr groß gefühlt haben und uns sehr klein wahrgenommen haben, was wir eigentlich kaputt machen können. Wenn die jetzt so stur sind und sagen, sie wollen das gerne weitermachen und ich das dann veröffentliche, dann denke ich, hey, das ist bei denen vorher nicht zur Chefetage hochgegangen. Die hätten das vielleicht vorher... Ich glaube, die hätten das abgesegnet. Wir haben es veröffentlicht und natürlich auch mit der härtesten Sprache, die mir so eingefallen ist. Und daraufhin haben die dann, das Krisenmanagement von der Süddeutschen war das Beste, was ich bei allen Gegnern, die wir da ja so bisher hatten, gesehen habe. Die haben die gesamte Rubrik eingestellt. Glaube ich, unterm Strich die Rubrik. Unsere Rubrik heißt ja trockene Zahlen. Also ist ja immer irgendwie so ein Zahlending. Okay. Und die haben dann gesagt, okay, die können das gar nicht halten, weil unsere Leute von den sozialen Medien, die sind dann alle zur Süddeutschen gegangen, regelmäßig auch in anderen Statistik-Sachen immer gleich reingeschrieben, na, von wem habt ihr diese Zahlen, na, wo habt ihr das geklaut? Also sie wussten, sie sind verbrannt, jetzt wo wir es veröffentlicht haben, können sie diese Rubrik auf keinen Fall mehr halten, sonst würden sie das immer mit sich tragen, diese Last. Die wirklich verstanden haben, was eigentlich passiert ist. Und Hoffmann und Kampe hat bis heute nicht verstanden, dass sie das Buch eigentlich vom Markt nehmen müssen. Wenn sie nicht, das ist ja wir machen dauerhaft Stories darüber und wir machen dauerhaft uns lustig über diesen Verlag. Und die Leser machen mit und auch in großer Zahl. Und das verbreitet sich.
Also schon eine krasse, sagen wir mal so, auch Beleg für die Kraft von Social Media am Ende. Ne? Also schon auch für fast die du hast so eine Art Selbstjustizmöglichkeit über Social Media. Das ist ja, sag mal, du nutzt es jetzt für deine Zwecke, aber es ist ja generell auch echt die Frage, bringen wir uns darauf hin, weil es ist ja auch in anderen Kontexten und vielleicht auch von weniger reflektierten Leuten und so, da erlebst du ja wirklich Sachen. Du beschreibst jetzt ein bisschen am eigenen Beispiel, wo du auch vorgehst gegen, ganz aktiv das nutzt, aber man kann es verstehen so ein bisschen, aber gleichzeitig gibt es ja krass irgendwo, wo jetzt nicht Leute deines Alters oder unseres Alters und Hintergrunds das machen, sondern man denkt, okay, fuck, ey, was ist denn da los? Da werden ja Leute richtig und zum Teil auch unbegründeter, ne?
Natürlich. Also, dass wir da auch irgendwann aufhören müssen bei Sachen, die nicht gerechtfertigt sind, das ist klar, ne? Also, dass wir sowas gar nicht erst anfassen. Ich würde nicht ganz Selbstjustiz sagen. Ich weiß, das fühlt sich vielleicht so ein bisschen so an, aber da sind ja immer noch die Leser, die das auch alles, die richten. Aber klar, das sind dann die Richter, ne? Wenn da ein paar hunderttausend Leute das lesen und dann entscheiden, wie sie das finden, dann richten sie und dann entscheiden sie auch, ob sie
bei der Hoffnung... Du gibst ja eine kleine Maßgute vor, ne?
Natürlich, ja, aber dann hängt es natürlich auch irgendwie auf die Glaubwürdigkeit irgendwie an, da kommt es irgendwie drauf an. Klar, da ist ein bisschen Wir fragen dann nicht jedes Mal wieder einen Richter, sondern lassen das die Laser machen. Ne? Mhm.
Krasse Geschichte, auf jeden Fall. Also, was ist die Vision? Wo kommst du jetzt hin? Was glaubst du, was man machen kann? Also, abonnentenmäßig, umsatzmäßig, Mitarbeiter, wie groß kriegst du das Ding?
Ja. Also, wir haben klar das Ziel, den Spiegel einzuholen. Zumindest erstmal von den Abonnenten.
Wie viel haben die denn deines Wissens?
Die haben 370.000 und wir haben 60.000. Und die sind natürlich im Gesamtvertrieb noch größer, weil die noch...
Wöchentlich, ne? Und ihr habt die halt...
Genau. Aber trotzdem finde ich dieses Ziel ganz schön, weil als wir gestartet sind, da wollten wir den Cicero ja immer einholen. Und das klang immer so vermessen. Da haben wir immer... Das ist ja so ein etabliertes Magazin, wie wollt ihr da rankommen und so. Und haben gesagt, ja, mal gucken. Ich weiß ich auch nicht. Und dann ist es relativ schnell, haben wir die jetzt irgendwie vor einem Jahr oder so eingeholt. Und dann haben alle, wir haben das auch mit den Lesern oft kommuniziert. Und die haben gesagt, ist die Party, was ist denn jetzt? Habt ihr das erreicht? Was passiert dann jetzt? Und dann fanden wir es auf einmal so, dachten wir, hä, was sollen wir denn jetzt machen? Wir feiern doch jetzt nicht, dass wir den Ziel, wie doof ist das denn? Das ist ja auch so, das ist ja dann so großkotzig. Damals waren wir die absolut kleinsten.
Wie ist denn eure Zielgruppe? Wer ist denn so viele Männer, ne?
Laut sozialen Medien oder wie meinst du?
Warum denkst du Männer? Ich habe so ein bisschen versucht zu recherchieren oder mein Kollege hatte das mal versucht, für uns nachzukommen. Da kam, glaube ich, raus, dass irgendwie eure Zielgruppe eher überwiegend männlich ist.
Also ich ärgere mich mal so ein bisschen Zielgruppen oder eure anzuerkennen, Abonnenten, aber genau. Also wir zielen erstmal nicht auf bestimmte Bevölkerungsteile. Wir wollen eigentlich, das ist ja das Ziel, wir wollen, dass allen Bevölkerungsschichten, auch die nicht, also gerade die nicht irgendwie einen Bildungsabschluss haben, deshalb wollen wir das eigentlich aufreißen. Und ich freue mich da wirklich über Leute, die sagen, sie waren nicht an der Uni, sie haben kein Abitur, sie haben irgendwo mal ihre Ausbildung abgebrochen, aber finden das jetzt geil. Und dann bricht man das ja wirklich sehr auf. Und wenn man jetzt aber fragt, okay, wer liest das denn wirklich, dann muss ich echt auch sagen, ich weiß es nicht, weil wir erheben selber keine Statistik darüber. Wir fragen unsere Leute nicht, weil wir ja keine Anzeigen. Das wäre, ist ja der Grund bei den meisten anderen Medien. Sie wollen Anzeigen verkaufen, wollen ihren Anzeigenpartner, wer hier, wer das liest. Und erst dann wissen sie, okay, wir können dort Sportwagen anbieten, weil die haben wirklich auch Geld, die Leser oder so. Ne? Das brauchen wir nicht. Deshalb fragen wir eigentlich nur eine Frage unsere Leser: Woher kennen sie uns? Und das ist das Einzige, was wir wissen. Männlich, weiblich, neutral, wissen wir noch. Und ich glaube, beim Magazin müssten wir so leicht im männlichen Bereich sein.
Also ich habe gerade geguckt, Statista war, glaube ich, die Quelle von meinem Kollegen. Und der sagte irgendwie, laut Statista, mehr als 3/4 Leser männlich.
Statista hat eine... uns?
Ja, laut eurer Auflage. Also was, ja. Also ich habe das hier, mein Kollege hatte mir das netterweise vorbereitet.
Okay. Und das steht so drauf. Ja, ja. Okay, das gucke ich mir auch nochmal an danach. Also wir haben... ich habe aber den Eindruck, wenn man was Neues startet, dann ist der Männeranteil deutlich höher. Wir haben jetzt vor kurzem unseren englischen Kanal bei Instagram gestartet und da haben wir, glaube ich, 80-20. 80% Männer, 20% Frauen. Und bei Katapult war das am Anfang auch so und jetzt erst über gleicht sich das langsam aus. Wir sind jetzt bei Instagram, glaube ich, bei 60-40 und das, ich finde, ich habe auch ein Problem damit, wenn wir nur Männer haben. Ich finde das irgendwie nicht so schön. Und dann gleicht sich das mit der Zeit so an. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht sind die Männer am Anfang viel naiv, liken jeden Scheiß oder negativ gesprochen, positiv, mutiger, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, so die Early Adopter, das sind viel mehr Männer am Anfang. Wenn man was ganz Neues startet, wo noch keiner weiß, ist das jetzt cool oder scheiße, dann kommen immer die Männer und sagen, mir doch egal.
Also die Theorie gibt es bei den sozialen Netzwerken, also TikTok, Instagram und so, dass das immer von jungen Mädchen ausgeht.
Ich hoffe, dann wird sich das endlich mal ändern bei uns. Also ich bin wirklich Fan davon, unser Team und auch unsere Leser ausgeglichen zu haben. Irgendwann.
Also auf jeden Fall beeindruckende Geschichte. Also ich finde, gerade in Deutschland spannende Medien macht. Also ich habe ja am Anfang ein paar aufgezählt. Und wir gucken uns das wirklich an. Es gibt nicht so viele Beispiele. Leider. Und ihr zählt auf jeden Fall dazu. Und wie gesagt, auch jetzt in der ganzen Art und Weise ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. Weitergeht. Und ja, Glückwunsch, dass du dir da so ein bisschen dein, wie soll man sagen, Traum war es glaube ich nicht, aber dein Hobby, dein Spaß zum Beruf gemacht hast.
Doch, eigentlich war das schon ein Traum auch. Also zumindest der ursprüngliche Traum war mal, dass wir zu dritter und das haben wir auf jeden Fall erreicht und das erfüllt alles, was jetzt kommt, ist nette
Zugabe. Also demnächst arbeiten dann wahrscheinlich 100 Leute für euch oder noch mehr.
Ich fände vielleicht in 1-2 Jahren, ja, wahrscheinlich.
Ja. Du bist schon einer. So wahrscheinlich.
Vorsicht, also vielleicht, ja, kommt drauf an, wie viele man so noch dazu zählt, aber wir haben ja den größten den zweitgrößten Yachtenhersteller Europas. Und das ist natürlich ein Riesen, also für Greifswalder Verhältnisse, es kommt da immer noch.
Wie viele
ich weiß es nicht im Kopf. Auf jeden Fall ist es ein Riesengerät und es ist so überall, das begegnet einem überall.
Ja, wie heißt die Firma?
Hanse Yachts heißen die. Okay. Und dann haben wir die Uni noch, ne, die haben ja 5000 Leute, das ist ein bisschen...
Ja, ja, gut, aber das ist ja auch ein anderes Modell.
In der Greifswald ist gar nicht so, die haben gar nicht so viele Büroräume, wie wir jetzt brauchen, deshalb haben wir uns jetzt so eine alte Schule, sind dabei, die zu kaufen, die Stadt muss noch zustimmen und dann renovieren wir wahrscheinlich eine alte Schule und ziehen dann mit dem Verlag in ein Schulgebäude. Das ist so das jetzt für die nächsten Monate.
Okay, okay, okay. Also extrem geil, dass du es, wie ihr es macht.
Danke.
Und ja, also ich habe das Gefühl, das ist ein super Spirit. Und kommen auch viele Leute extra nach Greifswald gezogen wahrscheinlich für euch dann. Oder nur rekrutiert ihr nur aus der Region?
Wir haben nur so 10% aus Greifswald. Der Rest kommt,
Leute ran.
Die kommen aus Österreich, aus überall. Das stört die gar nicht. Oder die natürlich melden sich nur die, die das nicht stört. Und die das stört, die sehe ich ja gar nicht. Die bewerben sich nicht. aber es melden sich immer. Und wenn wir eine Ausschreibung haben.
Also jedenfalls, du hast mal über dich selber geschrieben. Es gibt, glaube ich, zwei berühmtere Friedrichs aus Greifswald, wobei du ja Friedrich heißt, aber es gibt dich jetzt als Benjamin Friedrich von Katapult und es gibt dann den Kaspar David Friedrich, eigentlich diesen Mega-Maler. Mhm. Irgendwie länger.
Oh Gott.
Alles klar.
Den darf man nicht angreifen. Wenn man aus Greifswald kommt, darf man den nicht. Da darf man nicht ran.
Der Kreidefels.
Heilig, also. Ja. Das geht nicht.
Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist.
Gerne.
Ja, ciao, ciao.
Ciao.
Das war die Katapultgeschichte von Benjamin Friedrich. Und jetzt direkt rüber zu meinem Matze Hielscher. Auf geht's.
Morgen, morgen, hallo, freue mich sehr, mein Lieber.
Du steckst in Berlin, ich bin in Hamburg. Erzähl mal ganz kurz, was hält dich in Berlin, was treibst du da gerade so?
Ach naja, also ich bin hier gerade in unserem Studio und ich hätte heute natürlich, wäre gerne nach Hamburg, noch ein anderer Termin abgesagt und dann habe ich gedacht, Mensch, wir beide, wir kennen uns ja, da müssen wir uns nicht nochmal schwitzend in einem Raum sitzen. Ich erinnere mich beim letzten Mal, dass wir da wahnsinnig verschwitzt rausgekommen sind. Und deswegen dachte ich, ja, es ist schon okay, wir telefonieren ja ab, mal lieber in Ruhe und nicht so in der Hektik. Und ja, gerade ist tatsächlich so ein bisschen viel los. Also jetzt war so, jetzt merkt man schon, dass das Leben, das Corona-Leben so wieder so an Geschwindigkeit so aufnimmt. Und ich habe irgendwie schon, uns war das auf jeden Fall wesentlich eine ganz andere Arbeit, aber auch gleichzeitig eine ruhigere Arbeit. Viel überlegen, viel auch, was macht man, wie macht man das. Und jetzt hat das schon wieder so, ich hatte wirklich Wochen, wo ich echt keine Termine hatte. So ganz wenig, Kalender irgendwie leer, ganz neue Situation und jetzt merke ich schon, so seit 2 Wochen ist der Kalender auf jeden Fall wieder richtig, richtig voll und ich merke diese Geschwindigkeit, die kommt sofort, ist wieder so dieses alte, man wird so ein bisschen wackelig so auf der Hüfte, das merke ich gerade.
Sag mal, für alle, die jetzt zum ersten Mal oder noch nicht so richtig viel gehört haben von dir, ich glaube, die meisten Menschen kennen dich wegen deines Podcasts Hotel Matze, einer der reichweitenstärksten, erfolgreichsten in Deutschland. Aber du machst da doch mit Vergnügen. Genau. Also eine Eventmagazin online in verschiedensten Städten. Du warst früher mal auch erfolgreich Musiker, Teil einer Band. Gibt es noch was anderes, was man sagen müsste, um dich zu beschreiben? Also ja, faktisch businessmäßig zumindest?
Also genau, also businessmäßig stimmt das auf jeden Fall. Und jetzt, wenn ich ins Private noch gegangen wäre, hätte ich noch gesagt, also Familie spielt für mich auch schon eine sehr, sehr große Rolle. ich bin Familienvater, habe ein Kind, eine Katze und eine Frau. Wir sind hier ja bei OMR, also rein businessmäßig stimmt das, ja.
Okay. Und wie viel deiner Zeit ist jetzt dein eigener Podcast und wie viel ist mit Vergnügen?
Also das variiert auf jeden Fall, hat stark variiert. Also ich habe, wenn es wirklich so ganz normal ist, also wenn nicht noch ein Buch-Release ist, was ich jetzt gerade hatte, dann ist es eigentlich so ein Drittel meiner Zeit geht in Hotel Matze inzwischen, ja.
Ein Drittel? Okay, was heißt zwei Drittel sozusagen Szene oder haben, wie sagt man, Städte-Empfehlungs-Journalismus-Business?
Nee, also bei mir ist es eigentlich so Drittel, also ein Drittel Hotel Matze, ein Drittel anderes Podcast-Geschäft. Also wir produzieren ja auch viele andere. Und ein Drittel ist mit Vergnügen. Und mit Vergnügen ist dann alles, was die Magazine betrifft, also eben mit Vergnügen Hamburg, Köln und München und aber auch, also wir machen auch das Reisevergnügen und da gibt es so ganz normale, wie du und jeder oder andere, die zuhört, kennt, so Geschäftsführersachen, aber auch ganz viele strategische Entscheidungen. Jetzt in den letzten Monaten halt super viel, wie stellen wir uns auf, wenn das, für was man uns kennt, nämlich rausgehen, ungezwungen mit Freunden, die möglich ist, wie reagiert man darauf? Also jetzt so dieses Jahr so inhaltlich an mit Vergnügen gearbeitet, wie lange nicht zum Beispiel, aber auch gleichzeitig das Podcast-Geschäft, was du ja auch kennst, irgendwie da passiert super viel und dann eben auch Hotel Matze. Also so in der normalen Zeit ist es wirklich ein, was ich auch sehr, sehr gut finde.
Dann lass mal mit Podcast anfangen, das ist ja am naheliegendsten, auch wenn das dann in Summe die beiden Podcast-Aspekte zwei Drittel ausmachen, dann macht es ja auch Sinn. Hotel Matze, wie viele Leute erreichst du da aktuell so bei einer normalen Folge?
Da müsste man nochmal genau nachgucken, aber ich glaube inzwischen sind es so 130.000, 140.000.
Okay.
Pro Folge, und, genau.
Und du bist irgendwie so immer, zumindest auf den Charts, die Charts wissen wir beide, sind jetzt nicht so richtig mega präzise und aussagekräftig, aber trotzdem bist du immer rein 20 bis 30 genau. Irgendwo, ne?
Also Apple Charts, genau. Also es ist, obwohl es so weit ist, ist sowohl bei Spotify als auch bei Apple, ja.
Also ich gucke es mir auch häufiger an, dann sehe ich das so. Der Podcast kommt einmal die Woche?
Ja, immer mittwochs, ja.
Und was ist für dich das Arbeitsintensivste da, die Gäste zu akquirieren, Termine auszumachen oder die ganzen, du machst ja auch alles selber. Du hast ja, glaube ich, bei der Podcast-Aktivität keine Hilfe, ne?
Genau. Also ich habe so ein bisschen, also ich habe eine redaktionelle Unterstützung, die mir so ein paar Sachen zuarbeitet und schon mal so ein paar Sachen filtert. Aber ansonsten mache ich das selber, ich mag das auch total, da irgendwie so den Schmutz unter den Fingernägeln. Wir haben gerade im Vorgespräch über unsere Gartenarbeit gesprochen und da ist das voll. Ich mag das irgendwie auch zu schnippeln und so. Und eigentlich das Intensivste ist tatsächlich die Vorbereitung. Also so das, sich die Sachen anzugucken, anzuhören, was die Gäste schon gemacht haben. Dann, wenn jemand wie Wolfgang Job da ist, dann lese ich seine Biografie und wühle mich da wirklich durch sein Werk durch. Oder Joachim Meyerhoff, der hat irgendwie 5 Bücher geschrieben, da habe ich 4 von 5 dann auch gelesen. Also ich bereite mich schon sehr intensiv auf die Gäste vor, ja. Das ist eigentlich das immer unterschiedlich. Manchmal gibt es gar nicht so irrsinnig viel, klar, dann geht das auch ein bisschen schneller, aber ich das ist so das, was am meisten Zeit frisst. Das Gäste anfragen. Auch natürlich, aber das ist eher so eine, das ist relativ wenn jemand sagt, jetzt nicht, dann habe ich so wieder Vorlagesystem und dann alle paar Monate frage ich dann mal wieder nach, Herr Böhmermann, möchten Sie jetzt vielleicht kommen? und irgendwann klappt es dann. Oder auch Job hat irgendwie 1,5 Jahre gedauert. Also das dauert dann manchmal ein bisschen länger und klar, es ist dann mehr Arbeit als eine E-Mail und die Person sagt sofort zu.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast. Und sagen wir jetzt die Frage, die ich dir vor 2 Jahren schon mal gestellt habe und die dann trotzdem wahrscheinlich für ganz viele Hörer interessant bleibt, ist, wie hast du dein bekommen? Also es sieht jetzt ja so einfach aus, du hast eine Brand mittlerweile, du kannst darüber jetzt auch Leute anfragen und hast auch ein Netzwerk von Leuten, die dich weiterempfehlen wahrscheinlich und so. Aber wie entwickelst du die Reichweite? Wie hast du das hinbekommen, groß geworden? Wie viel ist davon Timing gewesen, dass du früh dran warst? Wie viel sind die prominenten Gäste? Wie viel ist das Produkt? Was machst du noch so? Du bist ja mittlerweile auch bei Instagram sehr aktiv. Erzähl mal.
Naja, ich glaube wirklich, dass also ein Punkt ist definitiv, das gilt ja für dich genauso wie für mich, ist sehr früh dran gewesen in dem am Medium und das sehr, sehr, also wir konnten, glaube ich, beide unseren Podcast so entwickeln, ohne dass da sofort ganz viel Aufmerksamkeit drauf war. Das heißt, das Produkt irgendwie zu schärfen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig gewesen und das ist ja dann wirklich einfach nur im Grunde ja Glück, aber natürlich auch vielleicht ein gewisses Gespür für so ein Medium. Ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist, ist dieses der aller zwei Wochen, jetzt einmal pro Woche, dass das einfach durchläuft. Also, dass es nicht mal so ist, sondern wirklich konstant das ist. Das ist, glaube ich, in der Art und Weise, wie ich es mache, dass ich da ähnlich wie du, ich habe so meine Themen, die mich so in der Art, wie ich auf Menschen zugehe und da das ist so, wie ich bin. Also das sagt mir niemand, mach mal so oder so, sondern ich gehe da, setze mich genauso wie du jetzt gerade hier mit. Wir haben vorher genauso geredet, wie wir jetzt reden, und so ist es bei mir im Grunde auch. Das heißt, ich gehe da mit meiner vollen Persönlichkeit im Grunde rein. Ich glaube, das ist ein Grund. Und natürlich spielen dann Gäste auch mal eine Rolle, logischerweise, aber ich bin da mittlerweile sehr darauf fokussiert, nur das zu machen, was ich wirklich will. Also ich lade niemanden ein, weil ich denke, die Person hat ja eine totale Reichweite oder so, sondern ich habe jetzt neulich ein Angebot bekommen von einer großen TV-Prominenz, was auch irgendwie gepasst hat, aber ich habe wirklich gemeint, ich habe eigentlich keine Fragen an die Person. Ich finde irgendwie keinen Zugang und das wäre garantiert für den Podcast reichweitenmäßig sehr interessant gewesen, aber ich habe dann selber gemerkt, irgendwie ich spüre es. Und dann mache ich das auch nicht. Das, glaube ich, ist dann auch das, was ich auch meine, so mit der eigenen Persönlichkeit. Ich gehe da schon sehr, sehr, sehr nach meinem eigenen Geschmack. Und klar gibt es dann sowas, also so, wenn Tommy kommt oder wenn Job kommt, dann hören ab 500.000. Das macht natürlich ganz viel auch, ne? Und das sorgt auch wieder dafür, dass andere Leute kommen. Aber ich glaube, am Ende ist es das immer weitermachen. So. Und mit einer gleichen Leidenschaft, das weiter zu verfolgen, was es am
Ende und Drittplattform, also oder dein oder Newsletter von Mit Vergnügen oder irgendwelche Drittplattformen, spielt das eine Rolle?
Am Anfang ja. Ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, sowas am Anfang zu haben. Das denke ich auch immer noch bei neuen Podcasts. Ich glaube, dass das so aus sich heraus, also nur Michael Weber macht jetzt einen Podcast, niemand kennt ihn. Das müsste schon ein ganz krasses Thema sein, dass es irgendwie schnell an Relevanz kriegt oder Abonnenten, aber ansonsten glaube ich, ist das ein Weg, eigentlich eine Zusammenarbeit mit Plattformen, mit reichweitenstarken Plattformen, um da am Anfang diesen Push hinzukriegen. Mittlerweile ist es so, wenn ich, also sind wir auch gerade viel am Gucken und am Probieren bei Mitvergnügen, dass wir das gar nicht mehr unbedingt brauchen. Also wir brauchen gar nicht mehr, Joachim Meyerhoff war im Hotel Matze als Push, also weil darüber kommt gar nicht so viel. Also bei Instagram zum Beispiel, also Swipe-Ups und so weiter, da geht ehrlich gesagt nicht so viel. Also das ist immer mal wieder eine Erinnerung, aber eigentlich ist das meiste, also so Hörer und dann auch Empfehlungen. Also das heißt, wenn eine Folge die Menschen richtig berührt, ich würde jetzt mal so sagen, so eine Christine Westermann-Folge oder ein anderes Beispiel, Hartmut Rosa, ist ein deutscher Psychologe, den man jetzt nicht so unbedingt kennt. Aber das war so eine besondere Folge, dass der ganz, ganz oft weiterempfohlen wurde und dass die Folge viel häufiger gehört worden ist als die Folge mit Toni Kroos. Also ich glaube, da zählt nochmal so wirklich diesen jemand Folge und empfiehlt die weiter. Und das heißt, es ist gar nicht, also es gibt diese Standards, was ich erst gesagt habe, irgendwie das 140, 150.000 Leute, die das so, wo ich sage, eigentlich jede Folge wird so oft gehört. Und dann gibt es die besonderen Folgen und die darauf, weil Menschen sagen, oh, das ist jetzt besonders, hier hör dir die mal an. Also so das, so ein bisschen, was wir auch manchmal haben, wenn ich deine Günther Jauch-Folge höre, dann und denke, die ist total super, dann empfehle ich die bei. Und das macht, glaube ich, dann auch so eine, also jetzt nicht mein Instagram-Post macht die Folge so groß bei dir, aber ich glaube, so diese Mischung und Weiterempfehlungsmenge. Ich glaube, Podcast ist das, was man noch sehr gern weiterempfiehlt.
Vielleicht aber als Hintergrund, wenn wir ab und zu mal so uns unterhalten oder sprechen, bin ich der Meinung, du müsstest dringend deinen Podcast zum Mittelpunkt deines Lebens machen und da ist so viel Potenzial und du hast die beste Voraussetzung, Timing, Größe, Talent, Reichweite, die du jetzt schon hast, Historie. Weil ich ja glaube, du hättest das Zeug mit dem Podcast in den nächsten Jahren sozusagen auch Einkommensmillionär zu werden. Also jedes Jahr über 1 Million zu verdienen, alleine mit dem Podcast-Produkt, wöchentlich. Mhm. Aber
das ist wöchentlich 1 Million, meinst du?
Nein. Nein, das gut. Dauert noch ein bisschen länger. Scherze. Aber erstmal im Jahr. Und ich glaube auch, da geht auch noch mehr als das. Warum ist das nicht so? Oder wie weit bist du noch?
Also es ist so, dass ich mag das schon, verschiedene Dinge zu machen. Also so jetzt ist es manchmal, fühlt sich schon noch so an, dass ich manchmal so verschiedene Dinge machen muss und dann ist so ein Tag auch mit sehr vielen verschiedenen Berufen voll. Na gut, dann ist man irgendwie, gerade ist man Podcaster, dann geht man raus, dann ist man wieder Unternehmer und dann ist man Kreativdirektor und dann ist man wieder Buchhalter und also so das. Und ich hatte das so in meiner Bandzeit, da war ich hauptsächlich und mich hat das irgendwann total, also tatsächlich auch wirklich gelangweilt. Dieses, man geht dann irgendwie auf eine Bühne und das ist natürlich aufregend und toll, aber irgendwie, ja, und ich, bei mir ergibt sich ganz viel so in den, da, wo sich dort mal was Neues, dort was Neues. Ich finde es wahnsinnig spannend, immer wieder neue Sachen zu machen. Und da habe ich zum Beispiel mit Vergnügen echt eine großartige Plattform, das auch machen zu können und da auch Sachen lernen zu können, die ich noch nicht kann. Also ich finde auch großen Anstrengungen, die damit auch verbunden ist. Ich finde es auch sehr spannend, so eine Firma aufzubauen und zu gucken, wie geht das? Also wie kann man das, wie kann man ein Medienhäuschen 2020 bauen, was ein bisschen, was eigenständig ist, was ein bisschen anders ist als die anderen. Das finde ich schon eine Aufgabe, die mich total reizt. Und deswegen.
Also da sind wir uns ja ähnlich. Ich meine, ich will das auch gar nicht wegreden, aber rein wirtschaftlich betrachtet ist es natürlich der Wahnsinn, dass du jetzt realistisch die Chance hast mit einem Format, das nur an dir selber hängt, also kein Podcast, wo 2 Leute sind, wo man immer auch weiterhin über Jahre erstmal eine Chemie braucht zwischen 2 Leuten, was ja gar nicht irgendwie sicherzustellen ist endgültig. Du hast ja alles selber in der Hand, du brauchst halt nur und dann ist das ja, kann das ja wirklich die absolute Goldmine sein und musst halt selber gesund bleiben und das machen können.
Ja.
Aber du setzt trotzdem nicht voll drauf.
Ja, naja, also ich glaube, das ist, ich habe noch nie irgendwas in meinem Leben, behaupte ich jetzt mal, also ich, da müsste ich wirklich nochmal lange drüber nachdenken, aber ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, ich habe noch nie etwas entschieden und gesagt, das mache ich jetzt aufgrund des Geldes. Und immer dann, wenn ich habe etwas wirklich nur falsch. Für den, das ist falsch, aber sozusagen, also ich erinnere mich, keine Ahnung, wenn wir so, manche so, Geld, wenn man sagt, ah, das ist jetzt so viel Geld, das macht man jetzt mit. Und es ist aber irgendwie nicht so richtig geil. Dann fühlt sich das an. Und ich, also ich lebe ja wirklich ein tolles Leben. Also ich, also es ist gar nicht, also das, was ich mir leisten können will, das kann ich mir leisten. Ich bin aber auch nicht jemand, der irgendwie irrsinnig, keine Ahnung. Also du siehst, Rolex frei. Also ich mache mir nicht, also das sind so Sachen, so Statussachen, die bedeuten mir nicht wirklich was. Und,
aber dann sagst du trotzdem mal einmal, dann muss ich dir jetzt einmal konkreter, was ist denn jetzt so ein gutes Hotel Matze-Jahr jetzt, so ein 2020-Jahr ist ja nicht unbedingt ein schlechtes Jahr für Podcasts zumindest. Also für viele Sachen ist es problematischer, für Podcasts ist es eigentlich kein schlechtes Jahr.
Super.
Das heißt, du bist dann von der Million, man muss ja auch noch vielleicht das ein bisschen mithelfen, auch dich zu vermarkten und den Podcast zu vermarkten. Ab und genau. Zu liefern wir auch ein paar Werbekunden. Deswegen habe ich natürlich ein Grundgefühl, aber natürlich kein richtiges Gefühl und ich würde es jetzt auch nicht selber sagen wollen, weil es ist ja nun deine Entscheidung, was du hier teilst. Aber meine Vermutung wäre schon mal, und die hätte ich auch unabhängig von, dass du jetzt von der Million noch ein bisschen entfernt bist im Jahr Umsatz mit dem Podcast, aber auch jetzt nicht mehr endlos weit entfernt. Wo kann man sich denn da schon ungefähr verorten?
Ich erinnere mich an das Gespräch, was du mit Sven Schmidt dazu hattest. Da ging es um die Value von OMR. Und das fand ich ein wunderschönes, also ich habe diese Folge ja so gerne gehört, das weißt du ja auch, weil es so, weil du dich darum, und wer das wissen möchte, die Antwort, der sollte sich diese Folge anhören und deine Antwort darauf, und dann hat man diese Antwort hier drauf. So.
Also ich schätze mal, man muss schon wirklich Geschäftsführer sein von einem Unternehmen oder es ist, glaube ich, kaum Abteilungsleiter einer sehr, sehr, sehr großen Abteilung bei einem sehr großen Konzern, also um halt das damit verdienen zu können, was dir der Podcast aktuell ermöglicht. Das ist schon, glaube ich, nicht unfair, ne, das zu sagen.
Das ist, kann man wahrscheinlich so sagen, ja.
Werbepartner, wer ist das so gerade so? Wer wirbt am meisten bei dir?
Also natürlich meine guten Freunde von Heineken, mit dem Heineken 00. Ich mache viel mit Sonos. Das sind Motel One, aber auch dies Jahr sehr viel. Ganz unterschiedlich.
Also, Closed machst du auch, ne?
Klamotten. Closed mache ich auch, genau.
Also Closed, machst du sogar Klamottenwerbung, ja, im Podcast.
Ja, ist gut, ne? wir sind ja beide Fans von Closed, also deswegen, wir tragen gern Closed, glaube ich, beide. So, ja. Teil einschätze.
Absolut,
und,
ja.
Genau, also das ist ganz, ganz bunt, und ich kann mich da auch tatsächlich nicht beschweren. Also so, wir gucken uns das immer an. Ich gucke mir auch die Sachen an. Es gibt auch Sachen, die dann nicht reinkommen, weil man merkt irgendwie, das passt einfach nicht. Sein, dass ich das privat gar nicht so schlecht finde, aber es passt irgendwie nicht in den Podcast. Und da gilt es natürlich immer noch so eine Balance zu finden. Aber jetzt ist für uns so das große Ziel eigentlich ähnlich. Also so jetzt, ihr habt das ja dieses Jahr mit Vodafone auch, ne, dass du so einen Partner hast, der dich über so und das haben wir so mit Heining oder Sonos, und das wollen wir eigentlich noch ein bisschen mehr, weil ich glaube, das ist am Ende das, was, also ich merke, es ist wirklich irre, wie viele Leute mich auf Heining ansprechen und auch wie viele Leute Heining bei im Hotel Matze ansprechen und das sogar, keine Ahnung, in anderen Podcasts bei Baywatch Berlin sich darüber unterhalten wird, dass ich über Matze und sein Heining, also das ist schon so verknüpft, das ist schon ein Traum. Also auch für mich ist das sehr cool, weil es irgendwie alkoholfreies Bier ist, das ich bewerben darf. Und das ist ja mir auch ein Anliegen, zu sagen, dass man irgendwie nicht immer Alkohol braucht. Aber ich glaube, das macht schon mehr Sinn, auch mit Leuten irgendwie über 15 Einbindungen, jetzt nur über eine. Also ich glaube, da eher zu gucken, man macht nur eine in dieser Kategorie einen Partner und arbeitet mit dem eng zusammen. Das ist bei dir jetzt, ne, sowas wie Vodafone, und dann ist es aber nicht noch O2 und Telekom, sondern es ist der eine, oder es ist nur Audi und nicht noch irgendwie alle. Ich glaube, das macht total Sinn, und ich glaube, da sollte es auch hingehen, und das ist das, wo dahin bemühen wir uns auf jeden Fall. Und dann wirklich nochmal zu gucken, die Brands, die ich selber sehr, sehr mag, die ich gerne nutze, die auch wirklich anzusprechen, zu sagen, hier wollen wir nicht gucken, dass wir da eine Quiz-Kategorie, eine Exklusivität machen.
Mhm. Welche Rolle spielt für dich Instagram? Ich habe es ja schon am Anfang erzählt, du hast mir da, ich habe es ja schon, war bei Instagram und habe da was gemacht, aber ich war da nicht sehr aktiv. Und
ich erinnere mich an unserem Abend.
Genau, saßen wir mal vor Weihnachten oder Anfang Dezember, glaube ich, bei mir zu Hause, und dachte so, ey, das kann doch nicht sein, du musst da mehr machen, und dann hast du mir mal dieses Story-Ding genau erklärt und so. Und dann haben wir angefangen, oder ich habe angefangen, aber du bist ja schon jetzt da deutlich größer und machst auch noch viel mehr, glaube ich. Wie groß bist du da gerade? Wie viele Leute folgen dir da?
Ich glaube so über 30 irgendwas, 30, 35.000 sowas, glaube ich, ist es.
Hat das für dich eine Relevanz? Also merkst du, dass das auf dem Podcast, dem Podcast stark hilft?
Naja, es ist eine gute, also was ich wahnsinnig schade finde, ist, dass, ob das jetzt Spotify ist, Podimo ist, Apple, was auch immer, es gibt eigentlich keine Möglichkeit der Interaktion mit den HörerInnen. Und das passiert eigentlich bei mir komplett über Instagram. Und das, also da ein Feedback zu kriegen, also ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche eine Folge rausgehauen, die über 3 Stunden war, die komplett ungeschnitten war. Und dazu ein Feedback zu bekommen, ob das jetzt, ob die Leute das gut finden oder nicht, da ist Instagram das einzige Medium. Und da ich nicht nur einfach nur senden will und sagen will, ach ja, mir doch scheißegal, was ihr jetzt dazu findet, sondern ich finde Kontakt und in Kommunikation zu gehen wahnsinnig wichtig. Und deswegen ist das für mich auch ein sehr wichtiges Medium. Natürlich ist das ein gutes Ankündigen, sagen, hier gibt's eine neue Folge und da gibt's ein Meme dazu und so weiter. Und für mich ist es eine ganz schöne Spielwiese. Also ich mag die App sehr gern. und mag so diesen Creator, den man da hat. Ich mag zu fotografieren, ich mag kleine Texte zu schreiben. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sie Follow Me Around mäßig die ganze Zeit durch die Kante läuft. Das ist nicht so meins, aber für mich ist es ein ja, gutes Ausdruckstool und ein gutes Verbindungstool. Also wenn man mit der Community in Kontakt treten will, ist das, finde ich, das beste Tool, was es gibt. Also wir merken das auch bei Mitvergnügen. Also das ist eigentlich das Tool, was wir am häufigsten nutzen, um mit unseren LeserInnen zusammenzuarbeiten. Wie die was finden, wie die zu was stehen und so weiter. Also das ist total hilfreich dafür, ja.
Hast du dir schon mal Twitch angeguckt?
Ich habe mir schon mal Twitch angeguckt, ja.
Was ist ja eigentlich genau das, was du beschreibst, auch der Rückkanal, der da sehr stark ist. Aber kommt für dich nicht in Frage, auch sagen wir mal, mit Bild und so dazu, Podcast sozusagen zu auch Video zu recorden und so?
Habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht, auch so ne, das Thema so, ich finde so eine Plattformabhängigkeit zu haben auch nicht so gut. Also so, ne, das jetzt größtenteils trägt sich ja gerade auf zwei große Plattformen, Apple und Spotify. Ja, also ich finde da auf mehreren Beinen zu stehen auch auf jeden Fall gut und deswegen ist sowas auch etwas, worüber ich nachdenke. Also so sowohl YouTube als auch sowas wie Twitch, aber ich bin jetzt nicht so per se der Bildtyp und so andere. Sofort ist es auch ein anderes Format, das merke ich auch schon. Wenn jetzt hier, also ich meine, wir gucken uns jetzt über Bildschirm an, das ist okay, ne? Aber wenn jetzt hier noch Kamera stehen würden und Licht und dann wäre jetzt noch jemand im Raum, das ist, glaube ich, auch die Stärke vom Format, dass es so unbeobachtet ist und dass sich niemand vorher noch eine Maske gehen muss oder was auch immer. Mhm. Das finde ich schon aktuell sehr gut, aber ich glaube, ich werde das mal irgendwie probieren und mal gucken, wie sich das am Ende anfühlt. Also das ist schon etwas, was ich nicht ausschließen will, aber gar nicht aus. Man soll mich jetzt auch sehen, während ich mit den Leuten sapple, sondern eigentlich eher, um noch andere Plattformen zu nutzen, um nicht so sehr von zwei Plattformen abhängig zu sein.
Du hast ja schon so ein paar visuelle Elemente, die du scheinbar sehr wiederkehrend nutzt, also deine gestreiften Oberteile, dann dein Victor. Das sind ja so typische mittlerweile so Trademarks von dir. Das ist ja schon sehr visuell. Das hast du dir irgendwie schon bewusst ausgedacht, so als Brand, oder nicht?
Ist 0,0 ausgedacht. Also ich bin eigentlich nicht jemand, der so, es kommt bei mir alles über eine Idee oder manchmal auch, also bei uns sind ganz viel, bei Mitvergnügen sind so Gags, die sich irgendwann mal so verselbstständigen und dann entsteht da was, keine Ahnung, der internationale Streifentag, den wir so irgendwie seit 3 Jahren feiern, ein Gag so und dann mittlerweile nimmt man den irgendwie ernster oder der schönste Mann Berlins, den zu wählen jedes Jahr, das ist mittlerweile also auch für die Männer in Berlin schon ein Highlight und die geben in ihren Instagram Bios damit an, aber und so ist ich bin ein visueller Mensch, also oder beziehungsweise ich mag Wiederholung irgendwie, ich stehe total auf so also auch bei Kleidung finde ich. Also ich finde das irgendwie, ich tat das selber anziehen.
Okay.
Du wahrscheinlich ja, auch.
Das ist schon ganz geil. Also du antwortest natürlich jetzt wie jemand, der Hotel Matze macht und wie der Matze antwortet halt und nicht wie so ein Businessman, der sagen würde, ja, okay, das ist natürlich ganz sinnvoll und da werde ich wiedererkannt und irgendwie. Nee. Sondern du hast einfach so bei dir eher einen kultureller Ausdruck oder ein emotionales Entstehen als ein rationales.
Ey, das ist, also diese Peace-Pose, ich glaube, ich habe es noch nie in der Öffentlichkeit erzählt, ich erzähle es dir sehr gerne, es ist wirklich ganz bescheuert, ich war auf einer Bloggerreise das erste Mal in meinem ganzen Leben, ich glaube auch das letzte Mal in meinem Leben, es war eine ganz tolle Reise und die anderen, die wussten immer genau, wie die sich hinstellen müssen und posen, so das, weil Blogger das halt nur mal den ganzen Tag machen und auf dem ersten Bild, was es auf dieser Bloggerreise gibt, stehe, mache ich diese Peace-Pose und halte aber meinen Brustbeutel fest. Die Hand sozusagen auf dem Bauch und dann habe ich das gesehen und dachte, ja, das mache ich jetzt einfach auf dieser ganzen Reise. Und da gibt's aus dieser Reise, wir waren in Neuseeland, gibt's alle Bilder, wo man mich drauf sieht, immer mit dieser Pose. Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt weiß ich zumindest immer. Und ich mache es mir gerne einfach tatsächlich. Und deswegen habe ich das die ganze Zeit immer, wenn ich fotografiert wäre und der Fotograf sagt, ja, kannst du dich irgendwie anders hinstellen? Stelle ich mich so hin und dann sagt, und
dass ein erwachsener Mann auch noch einen Brustbeutel trägt, das ist ja auch schon.
Ja, aber das liegt daran, weil der erwachsene Matze schon so oft seine Sachen verloren hat und dann bei einer Grenzüberquerung der oder also angedachten Grenzüberquerung ich Eidelstadt ich meine Personalausweise nicht verkaufe, sondern dass ich die wirklich schon alle verloren habe. Der Grenzbeamte sagte, gibt es eigentlich etwas, was Sie noch nicht verloren haben? Deswegen okay, der Brustbeutel.
Okay. Gut, also Podcast, das bringt dir jetzt schon einige 100.000 Euro ein, aber noch nicht die Millionen. Wir beobachten das. Ja, ja, komm, so ist es doch. Ja, so gut. Schätze ich mal, also meine These, ne, wie immer. Aber falsch sein dürfte es nicht. Also nicht allzu sehr. Aber noch nicht die Millionen. Und ich halte dich da wirklich für zu allem fähig. Bei Mitvergnügen.
Dankeschön.
Ja, ist so. Bei Mitvergnügen ist es jetzt so, dass ihr, glaube ich, jetzt erstmal auch ein Jahr, hartes Jahr Monate hinter euch habt, ne? Und
ja,
dass es auch, glaube ich, so als Business nicht genau so einen Rückenwind hat per se, wie jetzt ein Podcast, der so gut läuft.
Ja, also das ist jetzt, es hätte natürlich aber auch komplett anders sein können. Also gerade in dem, ne, wenn man ein digitales Stadtmagazin ist, so wie wir, glaube ich, ähnlich wie bei euch, ne, Event, ihr seid ein Event-Business und dann plötzlich ist das, worauf man irgendwie so fußt, kann nicht mehr stattfinden. Und das war für uns auf jeden Fall richtig knirsch und ich glaube auch das erste Mal, dass ich mich so erinnere, dass es wirklich, dass Pierre und ich, also mein Partner, mit dem ich mit Vergnügen gegründet habe, dass wir wirklich so uns Sorgen gemacht haben, was wir nicht so, also es gibt immer mal Sorgen, mal nicht gut, aber das war schon so, oh Gott, was ist denn hier los jetzt? Von einer Woche zur nächsten brechen die kompletten Werbeeinnahmen ein. Oder auch ne, alle Events, die wir irgendwie, wir machen jetzt nicht so große und viele Events wie ihr, aber schon auch für uns relevant. Und das ist, also wir hatten wirklich richtig schlaflose Nächte, ganz, ganz klar. Und das kenne ich so nicht. Also wir sind eigentlich immer aus diesem, wir kommen immer aus so einer, eigentlich aus einer Komfortposition, dass man, wir wachsen, aber wir wachsen nicht zu schnell, wir wachsen gemütlich so, funktioniert wie für uns. Aber dass man dann plötzlich merkt, oh shit, auch wir sind eine, bei uns arbeiten 30 MitarbeiterInnen. Das ist jetzt im Vergleich, muss man immer angucken, wo kommt man her oder was schaut man sich an, aber schon auch nicht wenig, was man zahlen muss. Das war schon für uns ein ordentlicher Tritt gegens Schienbein kurz gestauchelt und dann aber auch was so eine Sache, die ich irgendwie dann irgendwie, ja, man kann sich ganz schnell drehen, wenn man das möchte. Also ähnlich wie ihr sind wir auch sofort innovativ geworden, haben uns zusammengesteckt, ganz viele Abläufe einfach über Bord geworfen und hat eine ganz andere, also Dinge, die sich so, nee, die machen wir immer, waren dann plötzlich, haben wir dann auch nicht mehr gemacht. Plötzlich hat sich so dieses ganze Arbeits, die Kultur verändert, also so plötzlich alle im Homeoffice und gemerkt, das funktioniert auch, wir müssen uns nicht jeden Tag sehen und es entsteht eine neue Kultur zwischen den Städten auch. Entstanden und jetzt sind wir wieder, also wir sind jetzt, also Pierre hat dann vor einem Monat die gute Nachricht, wir sind jetzt wieder im Plus, was super ist. Und jetzt, also der letzte Monat hat sehr gut funktioniert und das erstmal so ein
Aber ihr werdet jetzt ja, ihr werdet das ja jetzt positiv, also ihr werdet ein bisschen Geld sogar verdienen können mit der Firma.
Wenn es jetzt so weiterläuft, wie es jetzt aktuell ist, ja, wird nicht großartig sein, aber es wird ein kleines Plus wird am Ende sein, ja.
Aktuell Geld, also ich meine, häufig war es ja so, oder glaube ich, der Kernkunde war jemand, der bei euch auf sein Event hingewiesen hat oder euch dafür Geld gegeben hat, dass ihr auf ein Event hinweist. So, jetzt gibt es halt immer noch sehr wenig Events. Wo kommt denn dann jetzt das Geld her? Also was sind das für Kunden und was kaufen die bei euch?
Also im Grunde sind es ganz viele ähnliche Kunden, die ja auch jetzt irgendwie keine Events mehr machen, aber andere Sachen machen müssen. Das ist ganz klar, bei uns ist neu dazugekommen von einem Jahr das Reisevergnügen. Das funktioniert super.
Trotz allem, viel, keine, Reise.
Trotz allem. Reise funktioniert. Das ist funktioniert, also weil jetzt keine Ahnung, dann Südtirol und Mini und Camper und so weiter. Also das ist ja alles das, was ein Business, was angeschoben werden muss auch wieder. Und das funktioniert und aber auch eine große Kooperation mit Tinder, alles mit, also wir sind jetzt eigentlich so von dem, also wir sind wirklich, was bei uns fast weg ist, ist Alkohol, also war das früher sehr viel, eben Events, eine Alkoholmarke aus Wolfenbüttel macht ein großes Event und bewirbt das über uns weg, also wir haben, also ich wüsste jetzt gar nicht, wann wir so das letzte Mal eine größere Kampagne mit einem Alkoholbrand gemacht hätten, aber das aktuell funktioniert das, klar, weil alle ja auch umdenken müssen und ich glaube, wir sind mittlerweile, wir haben eine Relevanz in so Städten und haben aber auch darüber hinaus eine Relevanz. Also so das, ich glaube, es gibt ja auch, also was uns auch sicherlich hilft, ist sowas wie Bento jetzt zumacht, dass Z irgendwie so eingegliedert wird, dass so viele Portale haben, die in einer sehr ähnlichen Zielgruppe unterwegs sind wie wir, dass die diese Zeiten nicht so, oder eine City in Berlin auch, Stadtmagazin, das irgendwie nicht überlebt haben, was ich sehr, sehr schade finde. Aber das bringt uns natürlich aber auch ein Stück weit der und sorgt dafür, also zeigt, dass wir eine Relevanz haben und dass der Weg, den wir da gehen, dass das irgendwie funktionieren kann. Ja.
Aber die Plattform ist auch am stärksten mittlerweile. Also ich meine, ihr seid ja ohnehin schon immer so ein bisschen Media, wie das so schön heißt. Also ihr lebt auf sozialen Plattformen sehr stark. Es war am Anfang, glaube ich, mega viel bei Facebook. Dann ist es jetzt gefühlt auf Instagram rübergeschwappt oder ist es nur meine Wahrnehmung?
Das ist deine Wahrnehmung. Also das Stärkste ist für uns tatsächlich Google. Also Google Search ist für uns eigentlich so der, also jemand, der in Frühstücken in Berlin-Prenzlauer Berg, da glaube ich, wenn du das eingibst, sind wir wahrscheinlich auf Startseite 1. Und das bei relativ vielen Sachen. Das ist schon sehr, sehr stark. Ja. Und bei uns ist es gar nicht so sehr, dass wir sagen, wir wollen auch mit den, wir wollen ja auch nicht unbedingt, dass die Menschen, die jetzt uns bei Instagram sehen, dass die dann von Instagram auf unsere Seite kommen. Also diese ganze ist für uns gar nicht so, das funktioniert ein bisschen bei manchen Themen total gut, aber man kann die Leute gar nicht dazu zwingen. Also ich glaube, das muss schon Google von selber kommen.
Und dann die eigene Website. Also das ist.
Ja. Also die Google, die eigene Webseite und dann aber dann Instagram natürlich. Nicht, um Traffic auf die Seite zu kriegen. Instagram eigentlich nur, um auch Content zu haben, weil wir gar nicht so sehr, wenn wir, für uns spielt es ja gar keine Rolle, wo man unseren Content konsumiert.
Genau. Und das glaube ich schon, das weiß ich schon. Aber habt ihr einen großen Verteiler?
Wir haben einen E-Mail-Verteiler, genau. Wir machen einen Newsletter einmal im Monat, was so die Städte betrifft, und haben so einen Foodletter, den wir einmal in der Woche rausschicken. Und ich kann jetzt nicht so, also das ist relevant auf jeden Fall. Also es lesen schon viele, aber ich kann dir nicht sagen, wie viel. Also ich würde jetzt schätzen, in Berlin wahrscheinlich 50.000, sowas, 60.000.
Aber ist denn nicht eigentlich E-Mail noch, oder müsste nicht E-Mail noch größer sein, noch relevanter sein? Weil das, da habt ihr sozusagen, ihr besitzt die Kontakte, ihr könntet viel häufiger schreiben, ihr könnt alles so denken, ihr könnt die Leute auch direkt im Newsletter unterhalten. Es gibt ja nämlich nicht nur eine Podcast-Renaissance, es gibt ja auch irgendwie so eine E-Mail oder so eine Newsletter-Renaissance. Warum setzt ihr das so zurückhaltend ein?
Das ist eine gute Frage. Das haben wir uns auch immer schon mal wieder gefragt. Ich glaube, es hat so bei uns, ich glaube, E-Mail ist für ganz viele, also bei uns, wir gucken auch immer wieder, dass wir den pushen, aber auch nicht unendlich. Ich glaube, E-Mail ist etwas, was sehr viel mit Arbeit verbunden wird. Immer noch. Und mit Vergnügen ist etwas, was sehr viel mit verbunden wird. Und ich glaube, deswegen ist bei uns irgendwie so dieser Gedanke, Instagram oder Webseite ist auch bei den LeserInnen irgendwie viel, viel stärker. Also wir sind nicht, also wir können uns überhaupt nicht über eine engagierte Community beschweren, ganz im Gegenteil, aber wandern die eher dahin und sind eher da am Start als jetzt in der E-Mail. Aber wir haben auch noch nicht diesen. Es gibt ja immer wieder Sachen, die man ausprobiert und dann irgendwann lässt, aber ich sehe das genauso wie du. Eigentlich denke ich auch, dass wir E-Mail-mäßig stärker sein müssen. Da liegt eigentlich noch was, aber wir haben es, also wir haben den richtigen Schlüssel dafür noch nicht gefunden, wie wir das richtig spielen können. Also ich glaube aber auch, dass das eigentlich noch stärker sein müsste.
Mhm. Und kommen noch neue Städte? Also jetzt ist da noch was denkbar im nächsten Jahr?
Neue Städte ist eigentlich, wollen wir eigentlich aktuell nicht. Es kann sein, dass wir irgendwann mal gucken, dass wir Richtung mal Wien oder Zürich gehen. Das ist schon immer mal wieder, ploppt immer mal wieder auf, auch so bei den MitarbeiterInnen. Aber eigentlich ist es so, das, was wir jetzt dieses Jahr mit Reisevergnügen, eigentlich ist sowas noch denkbarer, dass wir da noch mehr in der Richtung machen. Dass wir so kleine Mini-Magazine gründen, die gar nicht unbedingt nur auf Stadt sind, sondern die themenspezifisch sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann mal ein Modevergnügen gibt oder ein Vergnügen oder solche Sachen. Also dass es eher in so einem Rahmen noch mehr Sachen geben wird. Das glaube ich, ist naheliegender, als dass wir jetzt Leipzig dazu nehmen.
Okay.
So vom Gefühl, wie die
ja. Ein Sportvergnügen oder auch ein Modevergnügen von euch, fände ich cool.
Ja, das ist eher, also das merke ich auch bei den MitarbeiterInnen gerade, dass das irgendwie so ein bisschen mehr, dass es sie da auch mehr hinzieht zu solchen Themen und dass man irgendwann, also so, vielleicht auch für uns, also dieses Stadtthema, also das Ausgehen in der Stadt, das wird in den nächsten Jahren noch, das wird noch schwierig bleiben, glaube ich, kann mir das, also das ist schon nicht einfach für so ein Stadtmagazin gerade, das irgendwie so hinzukriegen, also dass dieses Bleiben in so einer Großstadt, das ist eine Herausforderung, definitiv.
Wie dankbar ist dir eigentlich Philipp Siefer?
Wie dankbar ist mir Philipp Siefer?
Das, ich meine, du hast, da musst du dazu sagen, das ist ja einer der Gründer von Einhornkondome, eine laufende Firma, die beiden Gründer auch aus idealistischen Gründen, glaube ich, kann man sagen, sich selbst geschenkt haben. Also die Firma gehört jetzt der Firma, seine Mitarbeitern. Und Philipp ist ja ein sehr ungewöhnlicher, interessanter Typ, der das gegründet hat. Also als einer von zwei Gründern. Und er war einige Jahre bei dir Stammgast in deinem Podcast.
Ist immer noch,
Format gemacht, ist immer noch. Und ich meine, er war, glaube ich, schon bekannt, hat viel PR gemacht und mit der Kondome und sowas alles ist natürlich auch ein super Thema. Aber ich habe das Gefühl, du hast anderen Leuten zugänglich gemacht.
Ja, also auch da, du ahnst, so denke ich gar nicht. Also ich denke da vor allen Dingen auch, also wie dankbar ich ihm auch bin, dass er irgendwie, dass wir das zusammen machen und dass wir da auch immer wieder rausgeschält hat oder auch, also so wir uns gegenseitig da immer wieder, ach, wir müssen mal wieder eine Folge machen und so weiter. Also das ist auch bei uns so drin und ist vor allen Dingen, ja, dass sowas entstehen kann aus so einem, das ist wirklich einer meiner besten Freunde geworden. So, und das ist, also die Frage, wie dankbar ist er dir, könnte ich auch, eigentlich müsste man das fast schon andersrum, weil ich bin ihm auch extrem dankbar, weil ganz viele Sachen, ganz viele Blicke, also ich glaube, dass ich schon relativ angepasst, so von der, keine Ahnung, Bürgerlichkeit, die ich so von den Kinderschuhen irgendwie mitgekriegt habe. Aber Philipp ist auf jeden Fall jemand, der so mein Denken immer wieder auf den Kopf stellt und mit seinen Ideen, wenn er mir die dann erzählt, dann sage ich immer so, also meine Naivität sagt dann natürlich immer, Olympiastadion, also, ja, sicher. Und dann macht er das einfach und er traut sich, Dinge zu machen, die ich so aus kleiner Ossi irgendwie auf jeden Fall niemals angehen würde. Und das, finde ich, ist etwas, wo ich ihn sehr, sehr dankbar bin, weil es so dieses so, geht nicht.
Also er ist auf jeden Fall kein angepasster Dude, das kann man, glaube ich, sagen. Das
definitiv. Ist nicht. Und das finde ich irgendwie, und das ist so in meinem, das tut meinem Leben total gut, jemanden zu haben, der da so querdenkt und der die Sachen anders sieht und im allerpositivsten Sinne mich da irgendwie challenged und auch mich da irgendwie spiegelt und da zurückholt und sagt, ja, trau dich doch mal und so. Es tut mir auf jeden Fall gut, finde ich. Also,
tun es weg.
Tut mir gut, ja.
Und ich bin ja besonders stolz, weil ihr habt mal erzählt, oder ich glaube, du hast mir mal erzählt, oder irgendwie auch vielleicht sogar öffentlich schon, dass ihr euch bei OMR kennengelernt habt, ne?
Ganz genau. Am allerersten Podstars-Stand haben wir uns, das war damals die, glaube ich weiß nicht, ob das Vincent oder Consti war, die Idee hatten, so eine Live-Bühne zu machen. Und es war dann am Ende, war es keine Live-Bühne, einfach unterhalten, man konnte das so mit so Kopfhörern, konnte man es sich anhören. Ich glaube, haben wahrscheinlich drei Leute zugehört damals noch. Ich glaube, so Podcast war noch nicht so ein Thema wie jetzt. Und wir haben uns aber da wirklich angefreundet und eben auch aus diesem Moment, dass da jemand ist, Konferenz gegangen ist. Und es war auch meine erste OMR. Und ich bin jetzt nicht so ein Konferenztyp. So. Also ich bin nicht so, hier ist meine Visitenkarte. Also ich habe gar keine. Also von daher schwierig. Und er ist, ich weiß noch, da ist er dann irgendwie durchgelaufen. Genau, dein ein nicht so schönes Thema für dich, das Bezahlsystem ist ausgefallen.
Ach so, dann weiß ich, welches Jahr das war. Ja.
Und es war irgendwie schwierig, an Essen ranzukommen. Und Philipp hat dann einfach so Leute angequatscht und gefragt, ob sie ihm was abgeben. Und dann bin ich da mit ihm rumgelaufen und hat er uns so Essen besorgt von Tellern. Und dann dachte ich ja, okay, das ist ein interessanter Typ auf jeden Fall. So würde ich das. Ich würde mich natürlich sofort in eine Reihe stellen oder würde gehen oder würde. Der fragt dann Leute und die Leute haben auch wirklich immer was abgegeben. Also das fand ich schon, habe ich gemerkt, nettes Publikum hier, aber auch eine interessante Art und Weise, so durchs Leben zu gehen. Hat mir sehr gut gefallen.
Sag mal, was kommt noch als nächstes aus deinem Creator Kopf raus. Also wir haben jetzt ja über mit Vergnügen schon ein bisschen gesprochen über Podcasts. Diesbezüglich noch nicht. Du hast ja auch schon einige andere Podcasts ausgedacht. Also jetzt, ich glaube, Katharina, was heißt die Katharina Saalfrank?
Katja Saalfrank,
ja. Ein Podcast über
Familie.
Familie. Was hast du denn noch so ausgedacht in den letzten Jahren? Ein Podcast, kannst du mal so ein paar droppen?
Na, was wir jetzt das Neueste, was wir gemacht haben, heißt Date Night. Das machen wir zusammen mit Tinder. Das ist im Grunde, also es ist wirklich eine Idee. Ist im Grunde dieses, du kennst es bestimmt noch, Herzblatt, die Sendung früher aus dem Fernsehen so als Podcast zu machen. Also Blind Dates zwischen zwei Fremden. Das ist jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen und für uns fantastisch, auch so als ein Corporate-Podcast, was gar nicht so einfach ist, einen erfolgreichen Corporate-Podcast zu machen. Wir haben jetzt den Beziehungsrat angefangen. Es wird auch noch mehr in diesem Bereich Ratgeber geben. Da sind wir gerade so dran und gucken. Also, dass es eben nicht nur, sondern vielleicht auch den Business-Rat gibt und so weiter. Also, dass man da noch ein bisschen mehr macht, weil wir schon merken, dass das etwas ist, was gut funktioniert. Meine Frau macht jetzt einen Podcast auch, der nennt sich 5:1. Da freue ich mich sehr, dass sie den macht. Ja. Es geht eigentlich darum, also sie konnte sich nie entscheiden, also sie liebt Podcast natürlich, also geht gar nicht anders, wenn man mit mir verheiratet ist, das nicht zu tun. Und hat immer wieder neue Ideen für Podcasts gehabt und hat dann eines Tages sagt sie dann, ich mache einfach und macht jetzt, er nennt sich 5:1 und es sind fünf Blickwinkel auf ein Thema und dann geht sie zum nächsten Thema. Also jetzt die erste Staffel dreht sich um das Thema Weltall, das nächste ist das Thema Gesundheit und so weiter und so. Macht sie so eine kleine Mini-Staffel und guckt sich ja Redakteurin und kennt das schon so aus dem Fernsehen, so immer so diese Blickwinkel auf so einen Beitrag und das macht sie jetzt als Podcast und da freue ich mich auch, dass wir das jetzt machen. Dann machen wir jetzt einen Astrologie-Podcast. Wir haben da hast du ja auch mitgemacht, heute in 5 Jahren Podcast. Also da haben wir geguckt und die Frage gestellt, wie sieht die Welt heute in 5 Jahren aus? Und dann werden wir jetzt, diese Frage haben wir Ende letzten Jahres gestellt, vor Corona. Und wir werden nochmal drauf gucken und nochmal fragen, wie würde man jetzt auf diese Fragen antworten? Weil ich glaube, so innerhalb von 3 Monaten haben sich die Antworten nochmal um einiges verändert. Mhm. Genau, das sind so Themen, die jetzt sind und so fleißig gucken, probieren. Das ist ja das Schöne an dem Medium, dass man da so relativ einfach mal was austesten kann. Eigentlich auch mal fiktional, da sind wir auch immer wieder also am Gucken, dass wir uns mal was ausdenken, was wichtig ist. Ja.
Na gut, na gut, na gut. Ich danke dir auf jeden Fall. Also schön, mal wieder zu hören. Und wie gesagt, ich hoffe, dein Buch läuft gut. Der eine oder andere, der hier zuhört, hat vielleicht Interesse dran. Man kann es überall bekommen, denke ich mal.
Im Buchhandel. Ich bin nicht auf dem Cover drauf.
Schule meines Lebens. Von Matze Hilscher, Hotel Matze. Vor 3 Jahren, da war ich mal zu Gast bei Hotel Matze. Also wer nochmal die ganz alte Folge hören möchte, nach der Folge hat sich Atze Schröder bei mir gemeldet. Das war für mich ein Highlight. Schröder erzählt habe, als du mich gefragt hast, irgendwas. Also es war eine Folge, glaube ich, für die ich mich nicht schäme. Wer jetzt sagt, okay, ich kann mit keinem der Gäste, mit Nora Tschirner kann ich gar nichts anfangen. Scroll zurück.
Danke, vielen herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Matze, ciao, ciao.
Tschüss.
Überraschende Zahl, hätte ich so nicht erwartet, aber es soll wohl tatsächlich stimmen, dass für 70% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass deren Führungskräfte für deren mentales Wohlbefinden genauso wichtig sind wie die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. Also wenn man arbeitet, in 70% der Fälle ist der Chef, die Chefin genauso entscheidend, wie wohl man sich fühlt mental, wie der Partner, die Partnerin. Das finde ich schon krass und deswegen gibt es immer mehr Lösungen genau dafür. Und eine, die wir bei OMR hier intern nutzen, die heißt Open Up, die 1:1 Gespräche ermöglicht für Mitarbeitende, die Gruppengespräche ermöglicht mit Psychologen, Live-Workshops, Masterclasses, die einfach hilft, die Firma mental gesund zu halten, die Tools zur Verfügung stellt für Führungskräfte, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und die am Ende Teams in die Lage versetzt, besser mit den mentalen Herausforderungen des Arbeitsalltags klarzukommen, was am Ende natürlich dann auch die Produktivität einer Firma und die Zufriedenheit der Menschen darin steigert, ganz klar. Wer jetzt also sagt, was ist dieses Open Up? Wir setzen es bei OMR selber ein. Wer das kennenlernen möchte, der findet alle Informationen unter openup.com. www.bild.de/unternehmen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.